wir heißen euch herzlich willkommen zur Episode 98 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir, das bin zum einen ich, Tizian, und zum anderen...
Ich, Belinda, hallo auch von mir.
Und wir nehmen diese Episode auf am Sonntag, dem 22. März 2026 in... nicht mehr in Japan jedenfalls. Wir sind gestern Abend aus Japan ausgereist und heute Morgen in ein neues Land eingereist. Wo genau wir gerade sind, das werden wir dann noch am Ende der Episode erzählen. Aber in dieser Episode, da wird es auf jeden Fall jetzt noch ein zweites Mal um Japan gehen, denn wir waren nach der Veröffentlichung der letzten Episode ja doch noch eine ganze Weile hier in diesem Land, in Japan, unterwegs.
Die letzte Episode hatten wir ja zwar in Kyoto veröffentlicht, aber inhaltlich haben wir den Cut bei der Fähre gesetzt, mit der wir den Umweg um die Ise-Bucht herum abgekürzt hatten, also die, an der die viertgrößte Stadt Japans, Nagoya, liegt. Nach der Fähre waren es dann noch so circa 15 Kilometer bis zur Stadt Ise. Und zu dem Zeitpunkt war unsere letzte richtige Dusche, also ich hatte mir mal zwischendurch die Haare gewaschen und so, aber die richtige Dusche hatten wir zuletzt eine Woche vorher gehabt. Das war bei Warm Showers Host Megu. Seither haben wir nur gezeltet. Also wäre jetzt eine gute Gelegenheit gewesen, mal in einen Onsen zu gehen.
Ich war ja damals in Tiflis schon mal, im Bäderviertel Abano Tubani im Thermalbad. Und dank Dimitri haben wir auch schon mal in einer russischen Banya gesessen und geschwitzt auf dieser Tour. In Europa ist natürlich vor allem die finnische Version, also die Sauna, verbreitet. Und die Sauna, das hat sich ja im Prinzip auch im Deutschen als Gattungsbegriff etabliert. Was wir damals leider tatsächlich versäumt haben, das hat sich irgendwie nicht so richtig ergeben, war ein Besuch eines türkischen Hammams. Das fehlt noch auf unserer Liste. Und ob wir mal noch in Korea ins Jimjilbang gehen werden oder gar eines Tages in unserem Leben mal ein aztekisch-mittelamerikanisches Temazcal besuchen werden. Das steht in den Sternen, wobei ich tatsächlich schon mal in einem Jimjilbang war, 2016. Also ich müsste jetzt da in Korea nicht nochmal hingehen. Mal schauen. Jedenfalls, jetzt war es eben an der Zeit, ein japanisches Onsen zu besuchen. Höchste Zeit, sollte man vielleicht sagen, angesichts unseres ungeduschten Zustands.
Onsen ist ursprünglich die japanische Bezeichnung für eine heiße Quelle. Mit der Zeit hat man aber auch kleinere und größere Thermalbäder gebaut, die mit heißem Quellwasser betrieben werden und die dann auch Onsen heißen. Viele Onsen gehören zu einem Hotel, wo man dann nur als Hotelgast reingehen kann. Und viele, ich sag mal, andere normale Hotels beinhalten so ein kleines, in Anführungsstrichen, Onsen, also eigentlich so ein kleines heißes Bad. Davon haben wir ja auch in der letzten Episode erzählt, damals im Tokyo Central Youth Hostel. Da haben wir es, glaube ich, noch nicht als Onsen bezeichnet, weil wir uns auch nicht so sicher sind, ob man das dann als Onsen bezeichnen könnte, weil ich glaube, das nicht unbedingt mit richtigem Quellwasser, also heißem Quellwasser gefüllt wurde, sondern einfach nur aufgeheiztem Wasser. Aber außerhalb der Hotels gibt es jedenfalls auch einfach öffentliche Onsen, also quasi öffentliche Badehäuser, die sich mit einer heißen Quelle speisen. Und so eins haben wir dann in Ise angesteuert. Das war dann am späten Nachmittag, als wir ankamen, haben die Fahrräder vor dem Badehaus in Ise abgestellt, die Wertsachen mitgenommen und sind gleichzeitig reingegangen ins Haus zunächst. Und sofort haben die Angestellten dann gerufen, Stopp, beziehungsweise haben halt irgendwas auf Japanisch gerufen, aber aus ihrer Gestik war klar, dass das Stopp oder sowas heißen sollte. Unser Fauxpas, die Schuhe ausziehen, und zwar direkt hinter der Haupteingangstür. Denn Schuhe sind dreckig und die dürfen in sowas Sauberes wie so ein Badehaus nicht rein. Dann haben wir in Socken pro Person 4,50 Euro Eintritt bezahlt und sind dann ins Onseninnere geleitet worden. Das Onsen selber ist symmetrisch aufgeteilt in einen Männer- und einen Frauenbereich, die aber in sich jeweils identisch aufgebaut sind. Und nachdem ich dann durch die Tür zum Frauenbereich bin und Tizian zum Männerbereich, kam erstmal der jeweilige Umkleideraum, also ein großes Zimmer, wo man nochmal Gepäckspinde hat. Da gab es keine Bänke zum Sitzen, nur so ein paar Hocker, wo man sich draufsetzen konnte und dann ausziehen, beziehungsweise wer schon fertig war, anziehen konnte. Und ja, man zieht sich komplett aus, also nichts erlaubt, keine Badehose und Bikini darf man nicht tragen, komplett nackt muss man sein im Onsen. Und ja, wenn man dann ausgezogen ist, geht man weiter in den Duschraum, also so ein Raum, wie wir ihn in der letzten Episode im Tokyo Central Youth Hostel schon beschrieben haben, nur größer, also vielleicht, was waren das, 15 bis 25 verschiedene Plätze, wo man eben nebeneinander sich waschen bzw. duschen konnte, wieder im Sitzen und mit jeweils Abtrennung zwischen den jeweiligen Plätzen, sodass man sich nicht direkt gegenseitig sieht, sondern nur durch den Spiegel quasi oder wenn man vorbeiläuft höchstens mal. Und da wäscht man sich dann, bevor man ins eigentliche Onsen, also ins eigentliche heiße Bad reingeht. Wenn man dann blitzeblank sauber ist, geht es dann weiter. Und da gibt es dann verschiedene Räume mit verschiedenen Wasserbecken.
Ja, also verschiedene Whirlpools. Es gab so ein Elektrotherapiebecken, in dem schwache elektrische Ströme so ein ziemliches Kribbeln in der Haut erzeugt haben. Fand es eigentlich eher unangenehm. Bin da nicht allzu lange in diesem Becken geblieben. Es gab verschiedene Mineralwasserbecken, also zum einen weißlich-milchiges Silkwater. Ich weiß nicht genau, was da für Mineralien drin sind. Wahrscheinlich keine echte Seide. Und es gab auch kohlensäurehaltiges Wasser. Es gab ein Kaltwasserbecken mit 15 Grad Wassertemperatur, wo man sich dann wieder abkühlen konnte, wenn einem die anderen Becken auf Dauer dann doch irgendwie zu heiß waren und die Körpertemperatur zu sehr erhöht haben. Es gab eine Dampfsauna und es gab auch eine Sauna ohne Dampf. Und es gab natürlich auch einen Außenbereich. Da gab es dann zum Beispiel zwei große Felsbrocken, in die jeweils eine Wanne gemeißelt wurde. Das heißt, da passte dann genau eine Person rein und man konnte in seinem eigenen Felsen, in seinem eigenen ausgehöhlten Felsen, der natürlich mit heißem Wasser gefüllt war, in der Sonne an der kalten, frischen Luft liegen. Und es gab natürlich auch Liegestühle draußen, um zwischen den Saunagängen wieder auszukühlen. Und was es bei dem Onsen in Ise auch gab, waren so eine Art gemauerte Liegestühle, bei denen dann permanent heißes Wasser die Rückenlehne runterlief. Das war auch sehr angenehm, weil die anderen Liegestühle ohne heißes Wasser wurden dann doch relativ schnell zu kalt, weil es ist ja irgendwie 5 Grad oder so gewesen, als wir dort waren, Lufttemperatur draußen. Aber wenn man dann ja eben permanent von heißem Wasser hinten am Rücken gewärmt wird, konnte man sich da wirklich gut entspannen.
Es gab auch draußen so eine kalte Dusche bei mir und es gab auch so Schaufeln, mit denen man sich Wasser aus dem kalten 15-Grad-Becken nehmen und über sich leeren konnte, nachdem es einem zu heiß war von den anderen Becken. Die heißen Becken hatten übrigens alle so Temperaturen von zwischen 38 und 41 Grad. Also für mich eigentlich eine schön angenehme Temperatur. Alleine dafür hat es sich schon irgendwie gelohnt, im Winter nach Japan zu kommen, weil wenn es draußen halt 30 Grad hat, ist so ein Besuch im Onsen wahrscheinlich nicht halb so wohltuend, wie wenn man jede Nacht bei Temperaturen nahe Null zelten muss. Und da kann man dann so richtig entspannen und sich aufwärmen.
Was man beim Thema Onsen vielleicht noch erwähnen sollte, jedenfalls wird das eigentlich immer irgendwie erwähnt, wenn in Reiseführern oder sonst irgendwo im Bereich des Tourismus von Onsen erzählt wird, dann wird immer ganz besonders darauf hingewiesen, dass Tätowierungen in den meisten Onsen in Japan verboten sind. Das heißt, wenn man tätowiert ist, dann darf man nicht ins Onsen rein. Das hängt wohl irgendwie damit zusammen, dass sich in Japan traditionell die Mitglieder der Yakuza tätowieren. Das ist sowas wie die japanische Mafia, also eine Gruppe aus der organisierten Kriminalität. Und da kann es eben der Entspannung im Onsen womöglich hinderlich sein, wenn man neben einem offensichtlichen Yakuza-Mitglied im Becken liegt. Und um die normalen Onsen-Gäste vor dieser Unannehmlichkeit zu schützen, verbieten eben die meisten Onsen das Betreten, wenn man tätowiert ist. In stark von Touristen genutzten Onsen wird das wohl heute nicht mehr unbedingt ganz so streng durchgesetzt, vor allem wenn es irgendwie nur ein kleines Tattoo ist und nicht irgendwie ein Ganzkörper-Tattoo. Aber in den Onsen, in denen wir jetzt waren, die jetzt sicherlich nicht so besonders auf Touristen abgezielt haben, da wurde schon auch noch explizit auf Schildern darauf hingewiesen, dass Tattoos komplett verboten sind. Und noch was fand ich ganz interessant. Wir hatten ja in Episode 89, damals in Australien, ein bisschen über Nacktheit im öffentlichen Raum gesprochen und wie akzeptiert oder auch nicht akzeptiert das so in verschiedenen Gesellschaften ist. Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt hier in Japan eben auch mitbekommen, dass es hier traditionell völlig üblich war, dass es in Onsen keine Geschlechtertrennung gab und Männer und Frauen nackt nebeneinander in denselben Becken gebadet haben. Und die Geschlechtertrennung im Onsen in Japan, die wurde erst während der Meiji-Restauration eingeführt. Über die haben wir ja ausführlich in der letzten Episode gesprochen. Also das war quasi die Zeit, in der sich Japan dann stark nach dem westlichen Vorbild orientiert hat und das Land nach westlichem Vorbild umgekrempelt wurde, also so Mitte des 19. Jahrhunderts. Und erst da wurde eben die Geschlechtertrennung im Onsen eingeführt. Das heißt, also Nacktheit in der Öffentlichkeit in Japan verstößt infolgedessen schon durchaus gegen die Etikette, aber es ist jetzt überhaupt nicht so, ja, so sexual, so moralisch verwerflich, sexualmoralisch verwerflich, wie das heute in den USA anscheinend ja der Fall ist.
Abgesehen von den 20 Kilometern im verfluchten Aokihagara-Wald bei Mount Fuji waren wir bisher in Japan quasi nur an der besiedelten Küste unterwegs. Von Ise aus sind wir aber nicht weiter der Küste gefolgt, sondern in die Berge gefahren. Also immer noch auf der Insel Honshu war das ja, so eine Art Halbinsel. Und da sind die Berge so typischerweise 1000 bis 1500 Meter hoch gewesen. Die Hänge relativ steil und bewaldet, vor allem mit Nadelbäumen. Angesichts der ganzen Sägewerke und sonstiger Holzwirtschaft, an der wir immer wieder vorbeigefahren sind, dürfte es in erster Linie Nutzwald gewesen sein. Die Straßen, die verlaufen aber in erster Linie unten in den Flusstälern zwischen den Bergen, meist unter 300 Meter Höhe. Das heißt, da war es noch tief genug, dass die Tatsache, dass wir jetzt durch die Berge und nicht mehr an der Küste lang gefahren sind, nicht bedeutet, dass es jetzt viel kälter war als an der Küste. Der Unterschied hat eigentlich nur so ein paar Grad betragen. Und das wahrscheinlich auch nicht wegen der Höhe, sondern eher, weil der Wald und die Berge mit ihrem Schatten kühlend wirken und das wärmende Meer eben weiter weg ist. Es gab da ein paar Pässe durchaus für uns, aber der höchste war der Takami-Pass mit knapp 900 Meter. Und da sind wir mittags bei Sonnenschein rüber geradelt, nur um von einem Flusstal ins nächste zu wechseln und haben dann immer wieder unten entsprechend im Tal gezeltet.
An der Stadt sind wir dann da nur noch seltener vorbeigekommen als vorher, also nur noch so ungefähr einmal täglich, würde ich sagen, im Schnitt. Stattdessen liegen in den relativ engen Tälern aber noch viele kleine Dörfer. Und was uns da auch recht schnell aufgefallen ist, dass es dann hier in dem ländlicheren Bereich, wo es eben eher Dörfer gibt als Städte, da gab es noch viel mehr hübsche Häuser in traditioneller Architektur, als es in den Städten entlang der Küste zuvor der Fall gewesen war. Also mit diesen kunstvollen Dachziegeln und den hölzernen Fenstern und den traditionellen hölzernen Schiebetüren, und oft sind es dann auch vor allem diese Häuser, die dann von einem kleinen japanischen Garten mit Bonsais und kleinen Felsbrocken umgeben sind. Also das war wirklich sehr schön anzusehen, sehr viel schöner als die Städte, die halt ja sehr viel betonlastiger sind. Zwischen den Dörfern kann es dann auch durchaus mal sein, dass man mal für 10 Kilometer oder so durch Wald fährt und dabei nur so ab und zu mal ein einzelnes Holzfällerhäuschen oder so am Wegesrand steht. Also man hatte durchaus auch immer mal wieder Abschnitte mit Natur oder jedenfalls halt mit Nutzwald. Und das war ja neu für uns. Also das hatten wir in Japan so bisher nicht gehabt zuvor. Und das war auf jeden Fall eine sehr schöne Abwechslung.
Auch eine schöne Abwechslung, wofür wir den Japanern großes Lob aussprechen müssen, sind ihre Straßen. Die sind nämlich wirklich weitgehend so gebaut, wie wir uns das in vielen anderen Ländern ersehnt hätten. Also wie oft haben wir, vor allem ich, gejammert, dass wir doch an einem verdammten Fluss oder einem See langfahren und die Straße trotzdem mehr Höhenmeter hat als der Gotthardpass.
Da habe ich auch gejammert, nicht nur du.
Und wie oft sind wir an indonesischen Straßen fast verzweifelt, die straight mit 15% Steigung den Berg hochgehen, anstatt dass man mal ein paar sanfte Serpentinen eingebaut hätte. Und die Japaner, die haben bewiesen, es geht durchaus. Man kann Passstraßen auch bei steilen hohen Bergen so bauen, dass die Steigung der Straße nicht mehr als 6% beträgt. Und man kann Straßen an Stauseen und Flüssen entlang so bauen, dass man zumindest fast immer konstant ein paar Meter über der Wasseroberfläche fährt. Zum Beispiel hatten wir so eine Straße am Tsuburo-Stausee, also eine sehr coole, kleine, sehr schmale Straße, auf der nur so ein paar Angler zu ihren Angelspots gefahren sind und sonst eigentlich kein Verkehr war. Und abgesehen davon, dass sie mal über eine Halbinsel abgekürzt hat, ist die eigentlich immer ziemlich konsequent 6 Meter oder so über der Wasseroberfläche am Ufer gebaut worden. Also das war schon sehr löblich gebaut.
Ja, das war echt super klasse. Wobei man schon auch zugeben muss, dass man an dieser Straße gesehen hat, warum das sonst häufig nicht unbedingt so gemacht wird. Also, weil die Straße sich da halt wirklich zu Tode gekurvt hat an diesem See entlang. Jeder kleine Seitenarm des Sees muss halt dann entsprechend auch mit ausgefahren werden, wenn die Höhe konstant ist. Und dann gibt es irgendwie eine super spitze Kurve, 160 Grad, und dann geht es wieder zurück. Und die ganze Zeit halt wirklich quasi, ja, man fährt halt die Seeküstenlinie nach, die Wasserlinie. Und entsprechend kurvig ist das halt. Und letztlich war es so, dass wir, um Luftlinie 2 Kilometer weit zu kommen, mussten wir entlang dieser Straße 7,5 Kilometer fahren, weil es einfach so kurvig war. Also 7,5 Kilometer Strecke, und am Schluss war man Luftlinie 2 Kilometer weiter. Aber trotzdem, also zum Radfahren, wunderschön, absoluter Traum. Für uns ist ja der Weg das Ziel, und wenn der Weg so schön ist, dann kann er gerne auch 3 oder 4 Mal so lang sein, wie es vielleicht Luftlinie eigentlich nötig wäre. Und am Ende gab es dann sogar eine große Hängebrücke für Radfahrer und Fußgänger über den nordwestlichen Zipfel des Sees. Da wurde dann doch mal ein Zipfel quasi mit einer Brücke abgekürzt. Das haben sie sich anscheinend irgendwie von den Neuseeländern abgeguckt. Die Brücke sah vom Prinzip relativ ähnlich aus, wie wir das ja auch noch gerade erst aus Neuseeland gewohnt waren. Wobei, eigentlich muss schon sagen, dass die Brücke hier deutlich rostiger und älter war, als in Neuseeland normalerweise der Fall war. Also vielleicht war es auch eher andersrum, dass sich die Neuseeländer das von den Japanern abgeschaut haben.
Ja, so grob in der Gegend, durch die wir da zu dem Zeitpunkt unterwegs waren, liegen auch die Großstädte Osaka und Kyoto. Genau genommen liegen beide rund 50 Kilometer nördlich von unserer geplanten Route. Und wir hatten eigentlich nicht so viel Lust, unsere gerade vor 2 Tagen entdeckte Bergwelt zu verlassen und mit dem Fahrrad dann einen Umweg von 2-3 Tagen durch eine zusammenhängende Metropolregion zu fahren. Aber Kyoto ist halt so ein bisschen die Tourismushauptstadt Japans, und vielleicht hat das ja auch einen guten Grund. Zumal es ja, wie du im Hintergrund der letzten Episode erzählt hast, jahrhundertelang die japanische Kaiserstadt war, bevor dann Tenno Meiji im 19. Jahrhundert nach Edo, also Tokio heutzutage, umgezogen ist. Passenderweise wohnt Fumihito ziemlich genau an dem Punkt auf unserer geplanten Route, der Kyoto am nächsten kommt. Und von dort gibt es auch eine Zugverbindung nach Kyoto. Und Fumihito ist ein Warm Showers Host.
Ja, zwar hostet Fumihito aktuell nicht, weil sie gerade ein zweites Baby bekommen haben und das anscheinend alle Kapazitäten bindet. Aber unsere Fahrräder und unser Gepäck, das durften wir trotzdem gerne bei ihm parken und unterstellen. Und so konnten wir eben mit dem Zug, also es war quasi so eine Art S-Bahn, nach Kyoto reinfahren. Es hat so ungefähr 2 Stunden gedauert, diese Zugfahrt. In Kyoto sind die Unterkünfte, zumindest mal jetzt in der Nebensaison, deutlich günstiger als in Tokio. Also wir haben für 25 Euro pro Nacht ein wirklich sehr ordentliches Hotel gefunden. Im Bad gab es da dann statt einer normalen Dusche quasi ein, ja, privates Ein-Personen-Mini-Onsen oder so. Also es gab halt nicht die westliche normale Dusche, die man im Stehen benutzt, sondern es gab so eine typische Onsen-Dusche, also mit Armaturen auf Kniehöhe und mit Schemel davor und Spiegel an der Wand, dass man sich beim Duschen, während man auf dem Schemel sitzt, beobachten kann. Und dann direkt daneben, neben dieser Dusche, gab es auch eine Badewanne, die allerdings auch ziemlich Miniatur war. Also die wäre vielleicht so maximal so 2 Drittel so lang, wie man eine Badewanne in Deutschland gewohnt ist. Aber trotzdem konnte man sich dann da eben auf japanischer Onsen-Style duschen und danach noch ein Bad nehmen, wenn man das denn gewollt hätte. Wir haben das auch gemacht natürlich bei der Gelegenheit.
Ja, zum einen wollten wir nach Kyoto, um zu gucken, ob der alte Kaiserpalast hier ein bisschen mehr hermacht als der aktuelle Kaiserpalast in Tokio. Da haben wir ja schon in der letzten Episode erzählt, dass der in Tokio einigermaßen enttäuschend war. Du hast ihn in Sachen Charme in etwa mit dem Gebäude des Deutschen Bundesverfassungsgerichts verglichen. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Palast hier in Kyoto alle Erwartungen übertroffen hätte, aber hat sie zumindest mal einigermaßen erfüllt. Also es gab hübsche alte Gebäude, teils mit dicken Strohdächern, hinter einer Festungsmauer in einem riesigen rechteckigen Stadtwald angelegt. In ein paar der Gebäude konnte man von außen auch reingucken und die bemalten Wandtapeten aus der Ferne dann begutachten. Und vor allem waren innerhalb der Festungsmauern um die Palastgebäude dann auch herum ein paar japanische Gärtchen angelegt. Also japanische Gärten, das kennt man ja vielleicht, das heißt keine Blumenbeete und keine Rosengärten, andere bunten Sachen, keine penibel in geraden Linien geschnittenen Hecken oder Wege, sondern stattdessen ist es eben so ein bisschen Miniaturnatur zum Entspannen und in sich gehen. Also es gibt zum Beispiel so 50 cm breite Miniaturflüsse vorbei an Bäumchen und Bonsais, dann gibt es noch so kleine Brücken, über die dann schmale, gewundene Wege geführt werden, Kieswege meistens. Leider durfte man über diese Wege hier beim Palast allerdings jetzt nicht gehen, sondern die japanischen Gärten quasi nur von den breiteren Hauptwegen aus anschauen. Trotzdem hat uns auf jeden Fall insgesamt deutlich besser gefallen als der Palast in Tokio.
Das eigentliche Highlight in Kyoto war aus unserer Sicht aber der Shinto-Schrein namens Fushimi Inari Taisha. Der liegt am Stadtrand im Wald, am Hang. Also Kyoto wird auch von Hügeln und Bergen umgeben und da am Hang ist dann Wald und da drin liegt eben dieser Schrein. Und das Besondere ist, dass die Wege durch den Wald in diesem Schreingebiet, Gelände, also da gibt es halt verschiedene Wege und die führen dann durch Hunderte oder Tausende Tori. Also Tori sind diese berühmten japanischen Tore. Das ist ja quasi auch so ein bisschen so ein Sinnbild von Japan. Also diese meist roten Tore aus zwei vertikalen Balken links und rechts und dann zwei parallele Querbalken mit einer Lücke dazwischen am oberen Ende. Und alle diese Balken sind typischerweise rot und dann liegt auf dem oberen Querbalken nochmal ein schmales, häufig schwarzes, leicht gebogenes Dach. So gebogen, dass es seine tiefste Stelle in der Mitte des Tores hat und die spitz zulaufenden Dachenden links und rechts vom Tor dann leicht in die Höhe reckt. Und diese Toris, die stehen normalerweise am Eingang eines Schreins und sollen so die Grenze zwischen der profanen Welt auf der einen Seite und der sakralen Welt auf der anderen Seite markieren. Aber bei diesem Schrein hier in Kyoto, da führen einfach die Wege im Wald durch einen Tunnel aus Dutzenden und Hunderten direkt hintereinander aufgestellten, leuchtend roter Tori mit schwarzen Dächern. Und das ist schon einigermaßen speziell und einzigartig. Also das lädt auch so ein bisschen dazu ein, sich mit der Kamera zu verkünsteln, um ja kunstvolle Fotografien zu machen. Also auch noch sicherlich sehr viel mehr, sehr viel kunstvoller, als wir das mit unserer Kamera laienhaft gemacht haben. Könnte man sicherlich noch sehr viel mehr rausholen. Jeder einzelne Tori wurde von Unternehmen oder Privatpersonen gespendet und an den Balken steht dann häufig in schwarzen Schriftzeichen der Name des Spenders. Und da sind wir rund 3 Kilometer ungefähr gelaufen und immer durch einen Tunnel aus Tori, wo man dann zwischen den Balken ab und zu halt mal raus in den Wald schauen kann. Ab und zu gibt es auch mal größere Lücken oder so. Also, aber man läuft schon so von einem Tunnel zum nächsten und der nächste Tori ist jedenfalls mal nie weit. Wo führen denn die Wege hin? Einfach nur im Kreis?
Manche schon. Also es gibt verschiedene Seitenwege und die Wege verbinden dann auch verschiedene ja Teilschreine vielleicht, also jedenfalls so Gebetsorte. Manche davon bestehen dann aus vielen vermoosten Steinplatten mit eingravierten Schriftzeichen. Auch kleine Toris aus Granit gibt es da und die sind dann nicht rot, sondern eben grau. Die stehen da rum. Sah fast so ein bisschen aus wie ein alter Friedhof eigentlich. Und dann da mitten im Wald ging es sogar so ein bisschen in Richtung Angkor Wat oder so. Also nicht, dass es auch nur annähernd so große Tempelgebäude oder so gäbe. Aber einfach diese alten mit dem Meißel geformten Steine und die Moos und so. Das sieht einfach so ein bisschen so aus, als wäre es uralt und man hätte es kürzlich erst ausgegraben.
Ja, und ähnlich wie auch beim berühmten Berg der Kreuze in Litauen, dieser katholischen Pilgerstätte da, kann man sich jetzt auch hier kleine Miniatur-Toris in den Souvenirshops kaufen, die es ab und zu da am Wegesrand gibt. Und die sind dann eben auch aus Holz und rot-schwarz lackiert, wie die großen Vorbilder. Es sind vielleicht dann so 20 bis 40 Zentimeter hoch, je nachdem, wie viel Geld man bereit ist auszugeben, ob man ein kleines Miniatur-Tori haben möchte oder ein etwas größeres. Und da kann man dann mit einem schwarzen Filzstift Botschaften draufschreiben und diese Toris dann irgendwo bei den Schreinen hinterlassen. Und das führt dazu, dass diese archäologisch alt aussehenden Schreine überhäuft sind mit knallrot leuchtenden hölzernen Miniaturtoris. Und so paradox das klingt, fand ich eigentlich, dass diese Fremdkörper gerade wegen dieses Kontrastes da echt wunderschön ins Bild gepasst haben. Also ich finde diese Tori eh irgendwie hübsch und elegant in ihrer Form. Und das Rot ist auch eine schöne Farbe und dann noch die Kombination von dem Rot mit dem tiefschwarzen Dach passt auch eigentlich ziemlich gut, finde ich. Trifft auch meinen Geschmack. Und dann ist halt auch kein Plastikmüll, sondern es ist aus Holz. Und weiß nicht, also es gäbe schon irgendwie Souvenire, die ich mir weniger gut auf einem Fensterbrett zu Hause vorstellen könnte, als so ein kleines, rotes, hölzernes Tori. Trifft jedenfalls eher meinen Geschmack als diese ganzen weißen Winkekatzen, die es hier in Japan natürlich auch überall zu kaufen gibt. Also sowas kommt mir nicht auf die Fensterbank. Ich hoffe, da sind wir uns einig.
Ja, ich denke, da können wir einen Kompromiss finden. Ausnahmsweise mal. Ja, auch abgesehen von diesem Fushimi Inari Taisha mit den unzähligen Toris gibt es in Kyoto noch ein paar weitere bedeutende buddhistisch-shintoistische Tempel und Schreine. Zum Beispiel den Kiyomizu Dera. Der ist alt vor allem, erstreckt sich über ein großes Gelände und besteht entsprechend aus diversen Gebäuden, Pagoden und Schreinen. Ist auf jeden Fall auch hübsch und imposant. Aber wenn man auf der einen Seite schon viele buddhistische Tempel in seinem Leben gesehen hat, aber auf der anderen Seite trotzdem kein Experte ist und sich total für die ganzen Feinheiten und Details interessiert, dann ist es auch nicht so wahnsinnig Besonderes. Also für diese Zielgruppe, zu der auch wir gehören, ist der Fushimi Inari Taisha wahrscheinlich definitiv interessanter. Also der mit den Toris, von dem wir gerade geredet haben. Dazu kommt aber auch noch eben, wir hatten ja schon gesagt, dass Kyoto die Touristenstadt Japans ist und entsprechend sind die Sehenswürdigkeiten schon ganz schön überlaufen. Also bei dem Schrein mit den vielen Touris, da waren wir früh morgens da, zwischen 7 und 8, glaube ich, oder so um den Dreh. Und trotzdem, und obwohl das Gelände ja relativ weitläufig ist, war es nicht so einfach, mal ein Foto ohne andere Leute drauf zu machen. Mittags waren wir dann beim Kiyomizu Dera und da war endgültig die Hölle los. Da konnte man ja nicht mal normal laufen. Also schon allein der Zufahrtsweg zum Tempel, an dem sich so ein Souvenirshop an den nächsten reiht, war geradezu verstopft. Auch mit Leuten, die sich da Geisha-Kostüme geliehen haben, um in diesen Kostümen da schön Bilder zu machen und sonst was. Für Geishas ist Kyoto ja auch berühmt. Also als wir da durchgelaufen sind, da hat das doch auch wieder motiviert, lieber mit dem Fahrrad durchs ländliche, ruhige Japan zu radeln, als nur in diesen touristischen Städten rumzuhängen und sich durchzudrängeln.
Ja, und insofern haben wir dann die ganzen Tempel, die es noch gegeben hätte in Kyoto, ohne Ende, dann etwas vernachlässigt, weil wir dachten, ja, es hat uns nicht so sehr dann mehr interessiert. Aber eine Sache zu den Tempeln und zu den Schreinen müssen wir an dieser Stelle nochmal kurz aus der letzten Episode aufgreifen oder klären. Also ich habe mich ja in der letzten Episode so ein bisschen politisch unkorrekt oder vielleicht etwas despektierlich, könnte man sagen, geäußert, was dieses Gebetsritual hier angeht. Also wo die Leute damals in Tokio am Meiji-Schrein alle eine Geldmünze in den Klingelbeutel geworfen haben, sich dann verbeugt haben, zweimal in die Hände geklatscht haben und sich dann nochmal verbeugt haben. Das haben wir hier auch wieder gesehen. Und vielleicht war ich halt damals noch ein bisschen unwissend und voreilig in meiner Bewertung. Also Belinda, vielleicht kannst du das nochmal erklären. Du hast es ja mal recherchiert, was es damit eigentlich auf sich hat, mit diesem Gebetsritual.
Ja, fangen wir vielleicht mal vorne mit dem Ritual an, diese Münze, die man da reinwirft. Also, dass man da überhaupt so eine Opfergabe macht quasi für die Götter, die ja die Naturgeister sind im Shintoismus, ist einfach, um zu zeigen, dass man sein Gebet ernst meint, so ein bisschen nicht mit leeren Händen kommt. Früher wurden da irgendwie materielle Sachen, Reis, keine Ahnung, was anderes zu essen oder Güter genommen und heutzutage hat Geld eben so diese Opfergabe quasi ersetzt.
Macht ja auch Sinn, vielleicht mag der Gott gar keinen Reis, sondern halt lieber Rahm. Und dann kann er sich mit dem Geld kaufen, was er gerne möchte. Das ist ja im Prinzip auch der Sinn von Geld an sich.
Jedenfalls, dass man überhaupt was hergibt und da lässt, das zeigt, soll so ein bisschen die Absicht zeigen, die man hat. Und da geht es auch wirklich nicht um den Betrag, den man reinwirft. Zumindest nicht darum, dass es möglichst großer Betrag sein soll, sondern eher gibt halt verschiedene Zahlen, die so ein bisschen mehr Glück bringen sollen oder mehr einen voranbringen sollen. Zum Beispiel die 5-Yen-Münze, die ist sehr gut. Die wirft man gerne ein. Das sind umgerechnet so 2 Cent oder so, also wirklich nicht viel. 1 dagegen oder 100 sind nicht so gut. Also sollte man eher nicht machen.
Ich glaube, ich habe noch nie eine 5-Yen-Münze in der Hand gehabt. Wahrscheinlich sind die rar deswegen und die werden nicht gerne als Wechselgeld rausgegeben, weil sie die alle gerne selber behalten, um sie dann in den Tempeln verprassen zu können.
Ja, damit sie eben keine 500-Yen-Münze oder so reinschmeißen sollen müssen. Genau, also das ist es mit der Münze und ja, verwendet wird das Geld natürlich für die Instandhaltung und so. Haben wir ja letztes Mal auch spekuliert oder für irgendwelche Feste oder um die Priester zu bezahlen und so weiter in der Praxis. Ja, und kurz zum Verbeugen ist klar, es soll Respekt zeigen und während des Klatschens tut man sozusagen sein Gebet denken, also dem Naturgeist oder dem Gott halt erklären. Wir haben in der letzten Episode ja auch von diesen Holztäfelchen gesprochen, wo man dann noch irgendwelche Wünsche draufschreiben kann. Ima heißen die übrigens. Und es gibt auch so Papierstreifchen, Omikuchi und irgendwelche Säckchen, Omamori, die man auch für ein bisschen Geld kaufen kann. Und ja, so kann man sein Glück qualitativ oder für die Zeitdauer, wo das Glück anhält, quasi noch ein bisschen nach oben hin pushen. Es gibt natürlich noch einen Haufen anderer rituelle Dinge um den Tempel herum, worauf wir jetzt nicht alles eingehen können. Zum Beispiel gibt es da auch immer Wasser, womit man sich reinwaschen kann, bevor man in den Tempel geht. Man soll durchs Tor nicht in der Mitte laufen, weil dieser Weg für die Götter bzw. Naturgeister bestimmt ist und solche Sachen. Also es gibt da ganz viel, wo man sich noch verlaufen kann. Rituale, wie es sie halt in jeder Religion gibt.
Okay, also vielen Dank für die Aufklärung. So macht das Ganze natürlich Sinn. Also jetzt werde ich es beim nächsten Mal sicherlich auch so machen. Bin ich völlig überzeugt davon.
Ich persönlich kann deinen ironischen Tonfall raushören, aber ja, ist ja in Ordnung. Du kannst dich auch drüber lustig machen, solange du es, wie du es auch tust, über jede Religion oder spirituelle Sache machst. Dann gleicht sich's ja auch wieder aus.
Um es mit Stromberg zu sagen, mein Humor ist demokratisch, der geht gegen alle gleich.
3 Nächte waren wir in Kyoto und danach haben wir uns wieder auf den Rückweg zu unseren Fahrrädern gemacht, allerdings nicht auf dem direktesten Weg. Stattdessen sind wir über Osaka gefahren und tatsächlich gibt es da auch eine Verbindung zwischen Kyoto und Osaka mit dem Shinkansen. Allerdings war uns der dann doch ein bisschen zu teuer und dann haben wir doch die günstige Regionalbahn genommen. Außerdem scheint der auf der kurzen Strecke auch gar nicht wirklich viel schneller zu sein als die. Also hätte sich sowieso nicht gelohnt. Wahrscheinlich kann er gar nicht so schnell auf die hohe Geschwindigkeit kommen in der kurzen Strecke. Na gut. In Osaka sind wir als erstes zum Castle bzw. der Burg von Osaka gefahren. Und das sollte auch nicht die letzte japanische Burg sein, die wir gesehen haben. Später sind wir mit dem Fahrrad dann auch noch an der Burg von Imabari und auch an der von Hiroshima vorbeigekommen. Diese Burgen waren in Japan ursprünglich Verteidigungsanlagen und Wohnsitze der Daimyos, die du ja schon im Hintergrundteil zur Geschichte Japans in der letzten Episode erwähnt hattest. Also ein Daimyo war quasi ein japanischer Fürst, also ein regionaler Feudalherrscher. Und wie auch in Europa kam es da eben gerne mal zu kleinen Scharmützeln oder Kabeleien mit ihren Nachbar-Daimyos, wobei dann eben die berühmten Samurai diese bewaffneten Auseinandersetzungen im Auftrag der Daimyos führten, wie in Europa es die Ritter getan haben. Und entsprechend brauchte man eben auch Burgen.
Ja, und diese japanischen Burgen, die sehen jedenfalls für uns Laien alle relativ ähnlich aus. Also die haben alle einen relativ markanten Aufbau. Ich würde sagen, jetzt nachdem wir 2, 3 Burgen hier gesehen haben, da denke ich doch, dass wir ein Foto von jeder anderen japanischen Burg sofort als japanische Burg identifizieren könnten. Also versuchen wir mal zu beschreiben, wie so eine japanische Burg typischerweise aussieht. Erstmal gibt es einen breiten, künstlich angelegten Wassergraben rings um die Burg, wobei ringsum vielleicht insofern ein bisschen irreführend ist, als die Burgen meist eher mehr oder weniger rechteckige Grundrisse haben, keine runden. Also die hohen Mauern, die sich dann an der Innenseite der Wassergräben erheben. Die bestehen im Grundriss nur aus Geraden und Ecken, aber niemals aus runden Bögen oder so. Und auch anders als bei europäischen Burgen gibt es entsprechend auch keine Wachtürmchen mit kreisförmigem Grundriss. Es gibt nur Wachtürme mit quadratischem oder mit rechteckigem Grundriss. Die Mauern, die sind zwar im Grundriss gerade, aber nicht unbedingt im Profil. Also das heißt, sie stehen leicht schräg unten im Wasser und werden dann nach oben hin immer steiler, bis sie direkt unter der Oberkante der Mauer dann quasi senkrecht sind. Und dadurch, dass also quasi die Mauern dadurch unten dicker sind als oben, wirken sie, finde ich, wahnsinnig mächtig. Also wenn man sich die so anschaut, die Mauern, die sich da aus dem Burggraben erheben, ich weiß nicht, man hat irgendwie das Gefühl, einem riesigen Koloss von Bauwerk gegenüberzustehen. Und dieser Effekt, der wird wahrscheinlich auch noch dadurch verstärkt, dass die für die Mauern verwendeten einzelnen Felsblöcke ziemlich groß sind. Und auch interessant ist eigentlich, dass diese Maueroberflächen irgendwie so glatt wirken, als hätte man sie, nachdem man dann mit dem Bau der Mauer fertig war, nachdem man die ganzen Felsblöcke aufeinander gestapelt hat, dann nochmal mit einem riesigen Schleifpapier glatt geschliffen hat. Auf den Mauern wurden dann an einigen Stellen kleine Wachtürmchen aufgesetzt. Und diese Wachtürmchen, die sehen aber jetzt weniger aus wie Türme in Europa, also irgendwie ne, mit rundem Grundriss und oben irgendwie Zinnen oder so, sondern sie sind eher quasi so ein kleines Häuschen. Also vielleicht so 2-3 Stockwerke hoch, weiße Fassade und auch gedeckt mit einem geschwungenen japanischen Dach. Im Innern der Burgmauern befindet sich vor allem mal eine recht offene Fläche, also quasi ein Park oder ein Garten. Und am Rande des Parks gibt es dann auch in der Regel einen größeren Shinto-Schrein aus mehreren Gebäuden und natürlich auch einem Tori davor. Und es gibt dann auch immer ein Hauptgebäude der Burg. Und dieses Hauptgebäude, das steht entweder einigermaßen mittig im Garten oder im Park oder aber auch manchmal ganz am Rand, also quasi bündig mit einer der Burgmauern, sodass man, wenn man sich aus einem Fenster des Haupthauses lehnen würde, direkt runter ins Wasser des Burggrabens schauen könnte. Dieses Haupthaus, ich würde es jetzt vielleicht hier einfach mal als Schloss bezeichnen, das überragt den Rest der Burg deutlich. Das ist auch das, was man als erstes sieht, wenn man aus der Ferne auf die Burg zukommt. Also wie sich quasi dieses Schloss aus den Baumkronen der Bäume erhebt, die im Garten stehen. Das ist deswegen so groß, weil es zum einen erstmal nochmal selber auf einem hohen Sockel steht, der genauso aufgebaut ist wie die Burgmauern, also rechteckiger Grundriss, unten leicht schräge und dann oben senkrecht zulaufende Mauern aus großen Steinblöcken. Und auf diesem Sockel steht dann nahtlos das Schloss. Also nahtlos in dem Sinne, dass es halt ebenfalls einen rechteckigen, nahezu quadratischen Grundriss hat, der bündig mit diesem Sockel abschließt. Das Schloss selbst ist dann aber scheinbar nicht aus diesen Felsblöcken gebaut, aus denen die Burgmauern gebaut sind und aus denen der Sockel des Schlosses gebaut ist, sondern es hat eine ordentlich weiß verputzte Fassade. Das Schloss, das erhebt sich dann mehrere Stockwerke hoch, also 5 oder 6 Stockwerke. Dadurch ist das Gebäude auch deutlich höher, als es breit oder tief ist. Und jedes neue Stockwerk ist von der Grundfläche ein bisschen kleiner als das vorherige. Und dadurch zieht sich dann auf jedem einzelnen Stockwerk ein schmales, kunstvolles Dach komplett einmal um das Gebäude herum. Und dieses Dach wird nur auf einigen Stockwerken durch einzelne große Giebel durchbrochen, die sich über die gesamte Gebäudebreite erstrecken. So, jetzt habe ich das Ganze mal beschrieben. Für diejenigen, die gerade irgendwie beim Autofahren sind oder so und sich die Fotos davon auf unserer Episodenseite nicht anschauen können, da könnte man das natürlich auch genauso sehen. Also es ist natürlich schon so, dass fast alle japanischen Burgen, die man heutzutage besichtigen kann, keine jahrhundertenalten Originale sind, sondern in der Regel wurden sie auch unter Benutzung von modernen Materialien wie Beton wieder aufgebaut und sehen nur so ähnlich aus wie ihre alten Vorbilder. Ich meine, insbesondere bei Hiroshima kann man sich natürlich irgendwie denken, dass die Burg dort, so wie sie heute da steht, nicht älter als 80 Jahre ist. Aber trotzdem, also alles in allem, vor allem mit dem wirklich hübschen Schloss und dann der Parkanlage drumherum, ich weiß nicht, ich finde, es wirkt alles irgendwie sehr, sehr wohnlich. Also wenn ich ein Fürst wäre, dann würde ich mir für meine Burg wahrscheinlich mehr bei den japanischen Daimyos und bei ihren Burgen abgucken, als bei den Burgen und auch bei den an Versailles orientierten Schlössern, die ich in Europa so rumstehen gesehen habe.
Ja, den Umweg mit dem Zug über Osaka haben wir aber nicht in erster Linie wegen der Burg von Osaka gemacht, sondern wegen eines besonderen Museums, das wir uns anschauen wollten. Und zwar gibt es da das Shimano Bicycle Museum. Den Tipp haben wir von Kira und Michael. Also ihr findet sie, wenn ihr nach Drahteselzeit sucht. Mit ein bisschen Glück hören wir von den beiden auch in der nächsten Episode nochmal, zumindest wenn sie schnell genug radeln und uns dadurch einholen. Aber hier schon mal danke für den Tipp mit dem Museum. Das Museum wurde offenbar von Shimano gegründet und aufgebaut, aber der Fokus liegt eigentlich fast gar nicht auf der Firma, sondern es geht vielmehr um die Geschichte des Fahrrads an sich. Also angefangen bei Karl von Drais, der ja passenderweise auch aus Baden kommt, so wie wir. Wir hatten ja in diesem Podcast mal eine kleine FAQ-Trilogie zur Physik des Fahrrads gemacht. Und dabei hast du uns ja im ersten und dritten Teil der Trilogie auch einen guten Teil der Technikgeschichte der Fahrradentwicklung nacherzählt. Das hast du in Episode 70 und Episode 73 gemacht. Und natürlich hattest du da auch schon Karl von Drais und seine Laufmaschine bzw. die Draisine erwähnt. Und gerade weil wir uns mit dem Thema schon mal in der Theorie beschäftigt haben, war es jetzt natürlich besonders interessant, dieses Museum auch zu besuchen. Also am Anfang wurde im Museum erstmal in einer Art Kinosaal so ein Film gezeigt, der die Geschichte des Fahrrads erklärt hat. Das war dann mehr oder weniger deckungsgleich mit dem, was du uns in der Trilogie erzählt hattest. Aber danach waren halt auch die tatsächlichen alten Fahrräder in allen Entwicklungsschritten, also von der Draisine bis zum modernen Fahrrad, ausgestellt. Und es schien auch so, als wären das durchaus Originale gewesen, die tatsächlich aus der damaligen Zeit stammen. Also jetzt wahrscheinlich nicht die allererste Draisine, die Karl von Drais persönlich testgefahren ist, aber die wurden ja dann auch irgendwann in größeren Stückzahlen produziert damals. Und davon haben sie, so schien es jedenfalls, hier eben ein Exemplar jeweils ausgestellt gehabt.
Ja, und dadurch halt, dass man sich jetzt hier diese Modelle dann eben nochmal ganz genau aus nächster Nähe anschauen konnte, haben sich durchaus auch nochmal ein paar Detailfragen geklärt, die über das hinausgehen, was wir damals für die Trilogie zur Physik des Fahrrads recherchiert hatten. Also zum Beispiel, wie genau die Bremse bei der Draisine funktioniert hat. Das war nämlich einfach nur ein drehbar am Sattelrohr befestigter Holzklotz, der durch sein Eigengewicht so runterhing, dass er den Metallbeschlag des hölzernen Hinterrads nicht berührt hat. Aber auf der anderen Seite des Klotzes war dann ein Lederriemen befestigt, der dann an seinem anderen Ende, also am anderen Ende des Lederriemens, am Lenker einfach nur verknotet war. Und dieser Riemen, der war nicht stramm, sondern der hing lose in einem Bogen zwischen Bremsklotz und Lenker. Und wenn der Fahrer bremsen wollte, dann konnte er einfach eben diesen Riemen irgendwo am Bogen zwischen Lenker und Bremsklotz greifen und daran ziehen. Und dadurch wurde dann der Bremsholzklotz so gedreht, dass er eben am Hinterrad schleifte und dadurch dann gebremst hat. Oder was ich mich auch schon gefragt hatte damals bei der Recherche, als es die ersten Fahrräder mit Pedalen gab, da waren die Pedale ja erstmal direkt an der Vorderradnabe montiert und es gab insbesondere auch keinen Freilauf. Und die Frage war halt dann, wie ist man denn dann ohne Freilauf schnell bergab gefahren? Weil dann haben sich die Pedale ja schneller gedreht, als man irgendwie mittreten konnte, ne? Weil die haben sich ja immer konstant genauso schnell gedreht wie das Vorderrad. Das heißt, wenn ich mit 50 km/h den Berg runtergefahren bin, ist halt die Frage, was mache ich mit meinen Füßen? Und im Museum gab es jetzt da die Antwort drauf. Es gab bei solchen Fahrrädern spezielle Bügel oder Fußtritte an der Gabel oberhalb der Pedale. Also quasi einfach zwei Metallstäbe, die waagerecht links und rechts an die Gabel geschweißt waren. Und da konnte man einfach die Füße drauf abstellen, wenn man bergab gerollt ist. Und dann haben sich die Pedale unten halt viel zu schnell mitgedreht mit dem Rad, als dass man da noch die Füße hätte drauf halten können. Aber man hatte eben seine Füße dann einfach weiter oben an der Gabel an so einem Fußtritt und so konnte man dann den Berg runterrollen. Was auch interessant war, war, dass die ersten Stahlspeichen, die irgendwann aufkamen. Also quasi als man dann bei den Speichen und Felgen von Holz zu Stahl wechselte als Baumaterial, da waren die ersten Stahlspeichen anscheinend anfangs noch mit den Felgen fest verschweißt. Und außerdem waren natürlich alle Speichen radial ausgerichtet. Also heute stehen die Speichen ja fast tangential zur Narbe und kreuzen sich gegenseitig. Das war damals halt nicht so, sondern die waren alle radial nach außen und eben verschweißt, wohingegen sie heute ja eben quasi an den Nippeln in der Felge hängen, sodass man dann auch die Speichenspannung durch Schrauben an den Nippeln variieren kann. Wäre jetzt entsprechend interessant zu sehen, was man damals bei den verschweißten Speichen gemacht hat, wenn das Rad mal nach da hatte. Also, weil dann konnten wir ja nicht die Speichenspannung justieren, um das Rad wieder zu zentrieren. Weiß nicht, ob man dann das Rad immer wegschmeißen musste. Gerade bei den großen Rädern von den Penny Farthings könnte ich mir vorstellen, dass man auch relativ schnell mal einen Achter bekommt. Vor allem, weil sich die Speichen auch noch nicht gekreuzt haben und dadurch das noch nicht so starr war, das System. Ja, weiß ich nicht. Also diese Frage wurde jetzt vom Museum nicht beantwortet, aber trotzdem, also es war auf jeden Fall sehr interessant und lehrreich und weiß nicht, es wurden dann auch ein paar ausgewählte Frühformen der Gangschaltung ausgestellt. Da hatten wir auch ausführlich im dritten Teil der Trilogie damals drüber gesprochen. Und es gab ein modernes Rennrad, das in alle seine Hunderten von Einzelteile zerlegt da war. Also jedes einzelne Schräubchen von der Gangschaltung und so haben sie separat da irgendwie hingelegt. Und dann hat man halt gesehen, aus wie viel 100 oder 1000 Einzelteilen so ein modernes Rennrad heutzutage aufgebaut ist. Und was es auch gab, war das alte Reiserad eines Japaners, der in den 90ern eine Weltreise gemacht hat. Das wurde da auch ausgestellt. 55.000 Kilometer ist er damals anscheinend durch 43 Länder geradelt. Das ist eine Schwelle, die uns bald bevorsteht, sage ich mal. Also die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir das noch auf dieser Tour in Kürze übertreffen werden. Vielleicht sollten wir dann mal beim Museum anfragen, ob sie unsere Räder auch haben wollen und da vielleicht auch ausstellen wollen.
Wir sind halt keine Japaner.
Vielleicht scheitert es daran. Vielleicht müssen wir ein Museum in Deutschland finden, das das tut. Ich fürchte, es gibt noch ein paar andere deutsche Radreisende, die wahrscheinlich noch ein paar tausend Kilometer mehr gemacht haben als wir, die vielleicht dann eher in Frage kommen.
Ja, als wir dann am Abend zurück zu Fumi kamen, hatten sie noch eine Überraschung für uns. Erst haben sie uns zum Abendessen eingeladen. Sie hatten so eine Art Lasagne gekocht und außerdem Reis mit Rindfleisch. Und dann durften wir spontan doch noch bei ihnen übernachten. Also nicht in dem Gästezimmer, das sie normalerweise zum Hosten nutzen, mit Tatami-Matten, wo man typisch japanisch dann auf einer Matratze draufliegen würde. Das brauchen sie nämlich aktuell wegen ihrer beiden Kinder. Aber wir durften unten in der Garage unsere Isomatten ausrollen, was immer noch deutlich wärmer war, als im Zelt gewesen wäre. Außerdem haben sie uns so eine kleine Mini-Heizung hingestellt, die man am Anfang zumindest laufen lassen konnte. Also insofern waren wir da auf jeden Fall sehr dankbar, noch eine warme Nacht zu verbringen.
Ja, auch weil es da dann halt auch doch nochmal spürbar kälter war, als es zuletzt davor gewesen war. Und das blieb dann eigentlich auch erstmal noch so die paar Tage, nachdem wir da waren bei Fumi. Also eine ganze Woche lang oder so kam der Wind eigentlich nur aus Norden und brachte entsprechend kalte Luft mit. In der letzten Episode hatten wir erzählt, dass wir tagsüber, also da südlich von Tokio, manchmal sogar mit kurzer Hose fahren konnten. Und dass es nachts, jedenfalls nach dem Mount Fuji, eigentlich nicht mehr unter 5 Grad runterging. Jetzt war es so, also nach Osaka, nach der Nacht bei Fumi, war es so, dass wir tagsüber nur noch so 5 bis 8 Grad hatten und nachts eher so minus 3 Grad bis 1 Grad.
Ja, entsprechend haben wir also wieder besonders darauf geachtet, dass abends unsere beiden Thermosflaschen voll mit heißem Wasser sind. Also entweder haben wir selbst mit dem Kocherwasser gekocht. Aber einfacher war es eigentlich, wenn wir an einem der vielen Konbinis, also dieser Minimärkte wie 7-Eleven und so, vorbeigekommen sind. Denn da kann man sich meistens kostenlos direkt heißes Wasser abfüllen. Also ist normalerweise für die Instantnudeln und so gedacht, aber wir konnten es eben in die Thermosflaschen füllen. Dann haben wir auch versucht, abends immer noch was Warmes zu essen. Also entweder halt sowieso Abendessen kochen oder mal noch eine Suppe hinterher oder wenn wir was Kaltes gegessen haben oder so. Und auch einfach genug zu essen, damit die Verdauung nachts beschäftigt ist und dadurch auch Wärme generiert. Trotz allem habe ich gemerkt, dass nach tagelang immer wieder in der Kälte übernachten, hat es mir schon zugesetzt. Und ich hatte das Gefühl, mein Körper friert irgendwie schneller als zuvor. Und ich habe auch gemerkt, dass es nicht die Lösung ist, einfach nur mehr Schichten Klamotten übereinander anzuziehen. Also gerade bei den Füßen zum Beispiel war es tagsüber überhaupt nicht gut, zu viele Socken übereinander zu tragen. Schon allein mein dickes Paar Socken und dann noch ein dünnes Paar Socken übereinander war zu eng im Schuh, sodass quasi die Blutzufuhr auch einfach ein bisschen abgeschnitten wurde. Da ist einfach, es soll einfach nicht so eng sitzen, dass da weder Luftpolster drin ist oder halt sogar der Blutfluss behindert wird, was dann dafür sorgt, dass die Füße nur noch kälter werden, als sie eigentlich sind. Also da musste ich dann ein bisschen einen Kompromiss finden, was am besten ist.
Ja, ich habe auch wegen der Kälte immer darauf geachtet, dass mein Handy möglichst warm gehalten wird, weil man sonst schon gemerkt hat, dass der Akku extrem darunter leidet, wenn das Handy halt irgendwie nur unter 5 Grad warm ist, sage ich mal. Also halt einfach viel schneller leer wurde, der Akku. Das heißt, nachts habe ich das Handy mit in den Schlafsack genommen und tagsüber musste man halt auch wieder so einen Kompromiss finden. Auf der einen Seite muss es halt möglichst nah am Körper getragen werden, damit es warm bleibt. Aber trotzdem sollte es halt irgendwie greifbar sein, vor allem auch, weil ich ja das Handy zur Navigation nutze. Und gerade in Japan muss man halt für die Navigation schon relativ häufig mal aufs Handy schauen, weil es hier halt doch höchst selten so ist wie in Australien, dass es halt mal 453 Kilometer geradeaus geht. Sondern hier geht es halt, wenn man Glück hat, mal einen Kilometer geradeaus und da muss man schon wieder abbiegen. Und entsprechend für kürzere Zeiten kann man sich die Route einprägen. Und dann danach, nachdem man es wieder vergessen hat, muss man halt dann wieder aufs Handy schauen. Ja, ich hatte dann das Handy oft in der Rückentasche von meinem Trikot, also quasi noch unter der Jacke. Und das ging dann ganz gut. Das hat schon spürbar geholfen, die Akkulaufzeit zu verlängern.
Ja, wenn auch das Leben im Zelt in der Kälte recht schwierig ist, hat es auch einen großen Vorteil. Nämlich es gibt keine Viecher, also keine Stechmücken und auch keine Sandflies oder sowas. Man muss beim Be- und Entladen des Zelts nicht irgendwie immer daran denken, wie viele Mücken da jetzt mit reinkommen, solange die Zelttür offen steht, sondern kann sie eigentlich den ganzen Abend, bis man wirklich zum letzten Mal rein verschwindet, offen stehen lassen, ohne dass irgendwas reinkreucht und fleucht. Und das ist ja auch mal sehr, sehr angenehm, was einem erst gar nicht so auffällt, weil man es einfach nicht hat. Aber wenn man sich dann zurückerinnert, wie nervig das teilweise woanders war mit Stechmücken, ist das auf jeden Fall schon großer gewinnen.
Diese kleine Kältewelle da mit dem vielen Nordwind, die haben wir überwiegend gar nicht mehr auf Honshu miterlebt, sondern schon auf Shikoku. Also Japan besteht ja aus 4 großen Hauptinseln und quasi die Hauptinsel von diesen 4 Hauptinseln ist eben Honshu. Das ist quasi dieses zentrale Croissant, das sich da von Norden in einem weiten Bogen nach Südwesten erstreckt. Und Honshu ist halt deswegen die Hauptinsel, weil es die größte Insel ist, die bevölkerungsreichste Insel und weil da eben sowohl die historische Hauptstadt Kyoto drauf liegt, als auch die moderne Hauptstadt Tokio. Nördlich der Nordspitze von Honshu liegt die Insel Hokkaido, also ne, die, wo die Kürbisse herkommen. Die wurden da wohl tatsächlich erstmals gezüchtet. Ursprünglich wurden die Kürbisse aber von den Portugiesen und den Amerikanern nach Japan gebracht. Aber der Hokkaido-Kürbis wurde dann dort erfunden, also gezüchtet erstmals. Ja, jedenfalls, das ist dann die Insel da ganz im Norden von Japan, Hokkaido. Soll auch sehr, sehr schön zum Fahrradfahren sein, also sehr naturbelassen. Und dann der südwestliche Croissant-Zipfel von Honshu, also alles, was südwestlich von Osaka, von der Stadt Osaka liegt. Da spaltet sich dann quasi Honshu auf in 2 parallele Finger, sage ich mal. Und diese Finger, die zeigen dann entsprechend beide parallel in Richtung Südwesten. Und der nördliche dieser Finger, der ist fest mit dem Rest von Honshu verwachsen. Ist also quasi ein Teil von Honshu. Der südliche Finger hingegen ist vollständig von der Meerenge von Honshu abgetrennt und bildet somit eine eigene Insel, nämlich Shikoku. Und noch weiter südlich schließt sich dann noch die 4. Hauptinsel an, und zwar Kyushu. Also von Nord nach Süd sind die Inseln Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu. Und nach unserem Besuch bei Fumihito und in Kyoto und in Osaka sind wir dann eben mit der Fähre von Honshu auf den südlichen abgetrennten Finger, Shikoku, übergesetzt. Und haben dort dann den Großteil der Kältewelle, also Kältewelle ist übertrieben, aber dieser kalten Tage verbracht.
Ja, und die Meerenge, die wir dadurch per Fähre überbrückt haben, ist an dieser Stelle rund 50 Kilometer breit und die Fähre hat dafür 3 Stunden gebraucht und hat fast 30 Euro pro Person inklusive Fahrrad gekostet. Aber immerhin hat man dafür den Service bekommen, dass sich die Besatzung ganz besonders um das Sichern der Fahrräder kümmert. In anderen Ländern waren wir ja immer selbst dafür verantwortlich, unsere Fahrräder mit unserem Gepäckspannern an der Bordwand zu befestigen und mit unseren Klettbändern die Bremsen anzuziehen. Aber hier in Japan hat bei diesen inländischen Fähren, die wir genommen haben, immer das Personal mit Spanngurten und mit Unterlehrkeilen das Fahrrad sicher festgemacht. Und wie es für Japaner auch üblich ist, gehen sie dabei auch durchaus höflich und sorgsam, sehr vorsichtig mit den Rädern um. Auf Shikoku haben wir dann auch eine Route mitten durch die Insel genommen, also quasi quer durch die Berge. Also 280 Kilometer sind wir da 4 Tage lang durch die Berge gefahren. In erster Linie natürlich trotzdem wieder unten in den engen Tälern entlang der Flüsse. Aber natürlich musste man auch mal vom einen Flusstal ins nächste wechseln und dafür über einen Pass rüber. Und unser höchster Pass auf Shikoku war der bei Mount Tsurugi und der war 1400 Meter hoch. Also streng genommen ist es vielleicht kein richtiger Pass, weil die Straße kurz unterhalb des Sattelpunkts durch einen 100 Meter langen Tunnel führt, aber der Tunnel, der liegt eben auf 1400 Meter Höhe. Und als wir uns dann dem Beginn der Passstraße genähert haben, da war plötzlich ein leuchtend orangenes Warnschild am Straßenrand. Dann haben wir mal sicherheitshalber den japanischen Text drauf übersetzt und da stand, dass der Pass im Winter geschlossen ist und zwar noch bis zum 31. März, also noch ungefähr für die nächsten 3 Wochen. Also standen wir da erstmal ein bisschen blöd da.
Ja, wir haben da mal einen Blick auf die Karte geworfen, was so die Alternativen wären und da hätte es noch eine andere Route gegeben, die nie über 1100 Meter hinausgeht. Also nicht ganz so hoch wie da der Tunnel beim Mount Tsurugi. Aber dafür müsste man da nicht nur über einen 1100 Meter hohen Pass fahren, sondern im Prinzip gleich über 2. Das heißt, in Summe hätte man schon deutlich mehr Höhenmeter gehabt. Und außerdem wäre die Straße dort dann auch von einer niedrigeren Kategorie gewesen auf unserer Karte. Und da ist ja dann auch unklar, ob diese Pässe dann geöffnet sind, wenn quasi hier der Pass, wo die Hauptstraße, sage ich mal, drüber führt, geschlossen ist. Aber das Ding war halt, es war zwar schon kalt, aber es war halt an sich super Wetter. Also die Sonne hat geschienen und wir konnten von unten aus, vom Tal aus sehen, dass die Bäume oben in den Bergen zwar schon ein bisschen weiß waren, aber ja, also besonders dick war die Schneedecke da offensichtlich nicht. Und außerdem waren die Berge schon eher so 1800 Meter hoch, die wir da von unten gesehen haben. Also nochmal 400 Meter höher als unser Pass. Und selbst da sah jetzt eben die Schneedecke nicht so wahnsinnig dick aus. Und insofern hätten wir jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass unsere Passstraße irgendwie 1 Meter Schnee hat, völlig verschneit ist, unbefahrbar ist oder so, sondern wir waren doch eben etwas überrascht, dass die anscheinend geschlossen sein soll. Und dann haben wir halt eine Zeit lang unsere Optionen abgewogen da unten am Straßenrand, wo das Warnschild stand, und haben dann aber letztlich entschieden, komm, lass uns mal drauf ankommen. Lass mal versuchen, ob wir nicht doch irgendwie über diese Passstraße rüber und durch den Tunnel durchkommen.
Genau, auf die Gefahr hin, eben alles wieder zurück runterfahren und doch die Alternative über die beiden niedrigeren Pässe nehmen zu müssen. Aber ich habe die Wahrscheinlichkeit recht hoch eingeschätzt, dass wir da schon irgendwie durchkommen. Hatte ein gutes Bauchgefühl, kann man sagen. Naja, dem Warnschild zufolge sollte der gesperrte Abschnitt auch erst nach dem letzten Dorf vor dem Pass beginnen. Also wollten wir erstmal sehen, wie diese Absperrung überhaupt aussieht und wie leicht man da überhaupt drumherum kommt oder durchgelassen wird. Und bis zu dem Dorf waren es da vom Warnschild aus noch 7 Kilometer und 400 Höhenmeter.
Also als wir da diesen Abschnitt hochgefahren sind, da hätte ich so die Chance, dass das Ganze gut geht, vielleicht so auf 50-50 eingeschätzt, würde ich sagen.
Einmal haben uns dann auch 2 Motorradfahrer überholt, die uns dann kurz darauf wieder entgegenkamen. Also die haben sich von der Sperrung schon mal aufhalten lassen, offenbar. Als wir dann selber an der Sperrung ankamen, waren wir aber erstmal erleichtert, weil es gab kein Personal und keine Polizei oder irgendjemanden, der uns nicht durchgelassen hätte. Gab auch keine unüberwindbare Schranke oder irgendein Hindernis über der Fahrbahn, sondern nur so ein paar Verkehrshütchen und nochmal ein Schild auf Japanisch. Also bevor uns jemand beobachten und doch zurückpfeifen konnte, sind wir dann schnell dran vorbeigefahren. Und von dort aus waren es dann noch 11 Kilometer und 600 Höhenmeter bis zur Passhöhe. Übrigens, das sind unter 6% Steigung, also ein weiteres Beispiel für einen sehr humanen Anstieg hier in Japan. Irgendwann lag dann auf den schattigen Seiten der Straße etwas Schnee am Straßenrand. Hin und wieder gab es mal auch ein paar Abschnitte, wo für einige Meter Schneematsch auf der Straße war. Aber das Gute war, so im Großen und Ganzen ist man auf dem Südhang des Berges hochgefahren. Das heißt, der allergrößte Teil der Straße lag in der Sonne und war entsprechend auch völlig schneefrei. Eine ganze Weile sind wir da, wie erwartet, natürlich völlig alleine gewesen und ohne Verkehr die einsame, einspurige, schmale Straße am Berghang hochgefahren. Aber irgendwann kam dann zu unserer großen Überraschung doch ein Auto um die Ecke.
Ja, mein erster Gedanke war dann, oje, hoffentlich kein Förster oder so, der uns jetzt alles wieder zurückschickt, was wir bis dahin schon hochgefahren waren. Aber nee, also es war wohl nur ein ganz normaler Japaner und eine ganz normale Japanerin, die da privat unterwegs waren. Und die Japanerin hat dann auch hinterm Autofenster uns einen Daumen nach oben gezeigt. Und ja, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich eine der wenigen Situationen auf unserer Tour, wo Autoverkehr dafür gesorgt hat, dass die Situation für uns entspannter wurde. Später kamen dann sogar noch ein paar weitere Autos runter uns entgegen und ja, da wurde dann immer klarer, dann wurde auch ich immer optimistischer, dass man da wahrscheinlich schon irgendwie über den Pass rüberkommen wird und dass wir anscheinend ja offensichtlich auch nicht die einzigen sind, die sich einfach so über diese Absperrung hinweggesetzt haben.
Ja, und der Schein wurde dann auch bestätigt. Also der Tunnel war frei, nur ein paar große Eiszapfen hingen von der Tunneldecke und hinterm Tunnel war die Straße dann für 10 Meter von einer geschlossenen, aber plattgefahrenen Schneedecke bedeckt und danach war wieder alles schneefrei. Also alles wunderbar gemacht, dass wir uns von dem Warnschild unten nicht haben abbringen lassen, über diesen Pass zu fahren. Also diesmal haben wir das Glücksspiel bei hohem Einsatz klar gewonnen. Hochfahren konnten wir noch in der Sonne im Pullover, aber zum Runterfahren haben wir wieder alles angezogen, was wir so hatten, also inklusive langer Unterhose, Daunenjacke und dicken Winterhandschuhen. Ging nämlich fast 30 Kilometer vom Pass aus dann kontinuierlich bergab und da haben wir uns schon trotz unserer dicken Montur auch durchgefroren ein bisschen. War auch vor allem schattig dann auf dieser Seite, aber es ging schon irgendwie. Und immerhin haben wir dann für die Nacht auch ein altes, verlassenes Haus am Straßenrand gefunden. Teilweise waren da schon ein bisschen die Fensterscheiben eingeschlagen und es war offensichtlich unbewohnt. Und die hölzerne Schiebetür war auch unverschlossen und innen sah es dann so aus, als hätte so eine kleine Bombe eingeschlagen. Alles war auch mit einer Staubschicht überzogen, aber ansonsten hing so ein altes, gerahmtes, schwarz-weiß Foto von dem japanischen Kaiserpaar noch an der Wand und es lagen noch die Zahnbürsten über dem Waschbecken rum, so als wäre der letzte Bewohner des Hauses erst gestern ausgezogen. Wir haben im Haus dann erstmal unter den wachsamen Augen des Kaiserpaars unser Zelt aufgebaut und auch wenn die Heizung nicht mehr intakt ist, so eine Ruine hält die Wärme doch noch überraschend gut. Das heißt, in diesem Haus hatten wir dann die für uns wärmste Nacht auf Shikoku verbracht.
Der nächste Gebirgspass, der dann nach dieser Nacht in dem alten japanischen verlassenen Haus für uns angestanden hätte, der war offiziell ebenfalls über den Winter gesperrt. Auch da sind wir wieder an entsprechenden Schildern vorbeigekommen. Wahrscheinlich wäre man da schon auch genauso drüber gekommen wie am Vortag beim Pass am Mount Tsurugi. Aber trotzdem haben wir uns nicht nochmal auf das Glücksspiel eingelassen, denn dieses Mal gab es eine Umfahrung ohne jede Passstraße. Also man konnte quasi einfach das Tal des Flusses Ia runterfahren, in dem wir da eh schon waren, also in dem auch das Haus, diese Ruine gestanden hatte. Und dieses Tal traf dann irgendwann auf die Oboke-Schlucht und die konnte man dann wieder flussaufwärts fahren. Und so konnte man quasi diesen Pass umgehen. Dieser Pass hätte einfach vom Ia-Tal in die Oboke-Schlucht geführt und wir sind quasi einfach einmal außen rum gefahren. Und vor allem die Straße in der Ia-Schlucht, die war dann auch so schön, dass sich der Umweg alleine dafür schon gelohnt hatte. Insofern auch hier wieder alles richtig gemacht, würde ich sagen. Aber dann am vierten Tag auf Shikoku, da endete dann unsere Glückssträhne abrupt. Da wollte man nämlich den Samiura-See, auch wieder ein Stausee, entlangfahren. Und zwar haben wir uns für das Nordufer des Sees entschieden, weil da die kleinere Straße in der Karte eingezeichnet war. Das heißt, wir sind von Osten kommend auf der rechten Seite der Staumauer den Hang hochgefahren, um das Niveau des Stausees zu erreichen. Und oben angekommen warnte dann ein Schild vor einem Erdrutsch, der die Straße blockiert hätte. Also haben wir wieder hin und her überlegt, sollen wir weiterfahren, sollen wir zurückfahren. Aber wir haben dann halt wieder mal alles auf eine Karte gesetzt und darauf gehofft, dass wir mit unseren schmalen Fahrrädern an diesem Erdrutsch schon irgendwie vorbeikommen werden oder irgendwie drüber klettern können, wie es damals ja auch in Neuseeland da in dieser einen Schlucht geklappt hatte. Und sind entsprechend dann die kleine Straße weitergefahren an diesem Schild, das vor dem Erdrutsch gewarnt hat, vorbei. Aber dann nach 4,5 Kilometern, wo wir diese wirklich wunderschöne schmale Straße lang gefahren sind, also auch wieder durch Bambuswäldchen, alles am See entlang und so, also echt wunderschön. Aber dann standen wir eben vor dem Erdrutsch und es war dann doch relativ schnell klar, dass, ja, das wird nichts. Also da kommen wir nicht drüber und wir mussten dann also nicht nur die 4,5 Kilometer auf der Nordseite des Stausees zurückfahren, sondern dann auch noch wieder den Staudamm runter zum Fluss und dann auf der anderen linken Seite des Staudamms wieder hoch zur Straße am Südufer des Sees. Und damit würde ich sagen, waren wir eigentlich mit dem Schicksal wieder quitt. Aber trotzdem war der Tag dann noch echt ganz schön. Also wir waren da wirklich wieder mitten in den bewaldeten Bergen von Shikoku unterwegs. Fast kein Verkehr auf den Straßen, auch echt wenig Besiedlung in dem Teil der Insel. Also wirklich viel, viel ruhiger Wald, ruhige Straßen, perfekt zum Radeln, richtig entspannt. Schöne Gegend auf jeden Fall fürs Fahrradfahren.
Ja, und am Abend dieses Tages sind wir dann so ein bisschen Richtung Norden abgebogen, um wieder aus den Bergen rauszukommen und nahe der hoffentlich etwas wärmeren Nordküste von Shikoku zelten zu können, weil es nochmal richtig kalt werden sollte in der Nacht. Theoretisch wäre dann nochmal eine Bergkette im Weg gelegen, aber dankenswerterweise haben die Japaner hier einen 5,5 Kilometer langen Tunnel gebaut, nämlich den Kanpusan-Tunnel. Der geht auch noch konstant bergab, wenn man ihn in Richtung Küste durchfährt und entsprechend sind wir da in kaum mehr als 10 Minuten durch den kompletten Tunnel durchgerauscht und auch nach dem Tunnel ging es dann noch ganzen 600 Höhenmeter auf einer wunderbar ausgebauten Straße mit wenig Verkehr bergab. Also dass man quasi in einem komplett durchrollen konnte, fast ohne irgendwie bremsen zu müssen zwischendurch.
Die Nordküste der Insel Shikoku, die liegt an der sogenannten Seto-Inlandsee. Das ist das Meer, das die beiden Finger, von denen wir vorhin gesprochen haben, voneinander trennt. Und nachdem wir dann aus den Bergen raus waren und in der Nähe der Stadt Saijo auf einem kostenlosen Campingplatz gezeltet hatten, sind wir dann noch einen halben Tag an der Küste lang in die Stadt Imabari gefahren. Dort haben wir uns dann nicht nur die japanische Burg von Imabari angeschaut, sondern waren auch noch ein zweites Mal in einem öffentlichen Onsen, denn unsere letzte Dusche, die war wieder schon ein paar Tage her. Also auf den kostenlosen Campingplätzen, wo wir jetzt hier ab und zu mal waren, eben auf Shikoku. Das hat jetzt funktioniert ohne das Problem mit der Reservierung, das wir in der letzten Episode noch beklagt hatten. Also da musste man jetzt nichts mehr reservieren, da konnte man einfach hin und sein Zelt aufstellen. Also das haben wir jetzt zwei, dreimal genutzt, aber auf diesen Campingplätzen gibt es halt normalerweise keine Duschen oder jedenfalls mal nicht mit warmem Wasser und kalt duschen muss jetzt halt bei den Außentemperaturen, die wir da hatten, auch nicht unbedingt sein. Und insofern, ja, sind halt diese Onsen, diese öffentlichen Bäder wirklich eine hervorragende Gelegenheit, um zumindest ab und zu und gelegentlich mal für etwas Körperhygiene zu sorgen. Und deswegen haben wir das in Imabari dann auch nochmal genutzt. Ja, also wir waren da an der Nordküste unterwegs. Das heißt, Imabari ist entsprechend auch eine Küstenstadt auf Shikoku, die eben an der Seto-Inlandsee liegt. Und bei Imabari liegen zwischen den beiden Fingern, also zwischen Shikoku und dem südwestlichsten Zipfel von Honshu, mehrere mittelgroße Inseln mit so ja, 10 bis 20 Kilometer Durchmesser oder so. Und angesichts dieser Inseln, die hier relativ dicht zwischen Shikoku und Honshu liegen, haben sich die Japaner gedacht, hey, hier können wir vielleicht eine Autobahn bauen, um Honshu mit Shikoku zu verbinden. Also einfach immer schön eine kleine Brücke bauen, um von einer dieser kleinen Inseln zur nächsten zu springen. Und wenn man das dann 7-mal macht, dann ist man komplett drüben. Dann ist man komplett von Honshu nach Shikoku gekommen. Und so hat man dann in den 1990er Jahren den Nishiseto Expressway gebaut, der allerdings eher unter dem Namen Shimanami Kaido bekannt ist. Und natürlich darf man in Japan auf Expressways nicht Fahrrad fahren, aber die Planer von damals haben netterweise bei 6 von diesen 7 Brücken auch noch einen Radweg dazu gebaut. Und so kann man eben hier auch mit dem Fahrrad von Shikoku nach Honshu radeln, ohne eine Fähre nehmen zu müssen. Jetzt habe ich gesagt, 6 von 7 Brücken haben einen Radweg. Tatsächlich fehlt der Radweg bei der letzten Brücke, wenn man von Süd nach Nord fährt, also bei der letzten Brücke nach Honshu dann. Da wird empfohlen, dass man hier als Radfahrer doch wieder eine kurze Fähre nehmen sollte, um von dort wieder quasi ans Festland, also nach Honshu zu kommen. Allerdings ist es nicht unbedingt nötig, denn es gibt dann nicht nur die Expressway-Brücke, also nicht nur die Autobahnbrücke, sondern es gibt nebendran auch noch eine normale Straßenbrücke. Da ist recht viel Verkehr und es gibt auch keinen Radweg oder Gehweg auf dieser Brücke und wahrscheinlich deswegen wird es empfohlen, dass man die auch nicht nehmen sollte, aber man darf. Und es war ja nicht so weit, es ist ja quasi nur mal eben über die Brücke rüber und deswegen haben wir da diese Brücke dann auch der Fähre vorgezogen. Das heißt, man kann durchaus mit dem Fahrrad komplett ohne Fähre von Shikoku nach Honshu übersetzen.
Ja, und diese kleinen Brücken, die man hier nur braucht, um von der einen Insel zur nächsten zu springen, so klein sind die natürlich auch wieder nicht. Also 5 der 7 Brücken sind länger als 1 Kilometer und die längste Brücke, das ist direkt die erste, wenn man von Shikoku aus kommt, so wie wir, die ist ganze 4 Kilometer lang. Und die besteht im Prinzip aus 3 direkt aneinander anschließenden riesigen Hängebrücken.
Ich habe gerade hier auf Wikipedia nebenher gelesen, das ist die längste Kette an Hängebrücken, also die längste Brücke, die aus mehreren aufeinanderfolgenden Hängebrücken besteht, der Welt.
Ah, interessant. Okay, also 3 Hängebrücken sind es jedenfalls, die aneinander hängen. Und für diese 4 Kilometer 3 Hängebrücken gibt es dann 6 große Pfeiler, an denen paarweise die Stahlseile befestigt sind, die dann die einzelnen Brückenabschnitte halten. Das ist ja an sich schon wirklich sehr beeindruckend, auch wenn man von außen drauf schaut. Und weil da unter der Brücke natürlich auch Schiffe durchfahren müssen, sind die Brücken auch noch an die 100 Meter hoch. Und ja, das ist schon auch cool, über solche riesigen Hängebrücken mit dem Fahrrad zu fahren. Also die kleinen in Neuseeland waren ja auch schon cool, aber so riesige Hängebrücken sind natürlich auch nochmal auf eine andere Weise cool. Und man hat dann natürlich auch eine tolle Aussicht von der Brücke runter aufs Meer und die ganzen größeren und kleineren Inseln, die es hier überall gibt und die Schiffchen, die da rumfahren. Und ja, das ganze, der ganze Spaß, der ist als Shimanami Kaido Cycle Route bekannt. Insgesamt ist die Strecke über die 6 Inseln über 100 Kilometer lang. Und diese Radroute, die wird auch durchaus rege genutzt, also auch von Touristen, die sich zum Beispiel extra dafür Räder leihen. Wir haben gelesen, dass es als die schönste Radroute Japans gilt. Allerdings muss man da schon auch ein bisschen vorsichtig sein, also sollte auf jeden Fall ein bisschen Erwartungshaltungsmanagement betreiben. Denn ja, die Brücken, die sind beeindruckend und die Aussicht von den Brücken ist cool, aber man fährt halt auf den Brücken natürlich permanent wenige Meter an einer viel befahrenen Autobahn entlang. Ruhig und idyllisch ist es eher nicht, auf jeden Fall. Und auch auf den Inseln selber, also wenn man von einer Brücke zur nächsten fahren muss, sind die Radwege jetzt nichts Besonderes, um ehrlich zu sein. Also eigentlich fährt man da auch fast immer direkt an Straßen entlang. Teilweise gibt es auch gar keinen separaten Radweg und man muss auf den Straßen fahren. Die Inseln sind auch relativ dicht besiedelt. Man fährt also auch viel durch Siedlungen und gar nicht mal so hübsche Siedlungen mit schönen traditionellen japanischen Häusern, sondern viel auch Betonbauten und so, ein bisschen Industrie auch. Also ja, das Radeln auf den Inseln ist jetzt durchschnittlich schön für japanische Verhältnisse, würde ich sagen. Aber ganz sicher jetzt kein Highlight oder was Besonderes.
Die schönsten Radwegabschnitte auf dem Shimanami Kaido sind eigentlich die Zufahrten auf die Brücken. Also man muss sich das ja so vorstellen. Die Autobahnbrücken, die sind alle 80 Meter oder so hoch. Und die Autobahn, die wurde dann auch auf den Inseln, also da, wo es eben mal keine Brücke gibt, ungefähr 80 Meter über dem Meeresspiegel durch die Hügel der Inseln gebaut. Aber anders als auf den Brücken verläuft der Radweg auf den Inseln nicht direkt an der Autobahn entlang, sondern der verläuft da unten auf Meereshöhe entlang von Küstenstraßen zum Beispiel von dieser Insel. Und das heißt, dass vor und nach jeder einzelnen Brücke, da muss der Radweg also diese Höhendifferenz zwischen der Autobahn auf der Brücke und der Küstenstraße unten am Meer überwinden. Also man muss quasi immer direkt von 0 Meter über Meeresspiegel hoch auf die Brücke und dann direkt hinter der Brücke geht es dann wieder runter auf die Höhe des Meeresspiegels. Und dafür hat man sehr elegante Kurven und serpentinenreiche Rampen gebaut, sodass die Steigung eigentlich kaum mal mehr als 3% beträgt. Und diese Rampen, die sind jeweils so circa 1 Kilometer lang. Also 1 Kilometer braucht man immer so, um mit 3% Steigung von Küste, von Inselküste hoch zur Brücke zu kommen. Und das dann entsprechend auf beiden Seiten einer jeden Brücke. Und das sind die einzigen Abschnitte der Radroute, wo man wirklich auf einem echten Radweg fährt, der auch nicht direkt neben einer vielbefahrenen Straße entlang führt. Also ihr müsst euch das mal auf unserer Routenkarte anschauen, auf unserer Google Map. Da sieht man diese in sich verschlungenen Wege vor und hinter jeder Brücke eigentlich echt gut. Und ich fand, das war eigentlich beinahe das eigentliche Highlight des Shimanami Kaido.
Ja, das und die Zeltplätze, die waren auch wirklich sehr schön. Also eine der Brücken führt zum Beispiel direkt über eine 300 Meter kleine, unbewohnte Mini-Insel drüber. Und auf dieser Insel, da hat man dann natürlich auch einen der Brückenpfeiler gebaut. Aber vor allem kann man vom Radweg und auch nur vom Radweg aus, nicht von der Autobahn, wieder über ein paar verschlungene Serpentinen von der Brücke auf diese kleine Insel runterfahren. Und diese kleine Abzweigung auf die Insel, die endet dann als Sackgasse an einem wunderschönen, kostenlosen Campingplatz. Mit Blick übers Meer. Im Sommer könnte man auch wunderbar im Meer baden, also perfekt dafür. Und am Tag später hatten wir nochmal einen ähnlichen Platz, dieses Mal an einem Ort, wo früher mal ein anscheinend recht teurer Campingplatz war, der aber 2024 dicht gemacht hat. Aber trotzdem konnte man sich da einfach noch mit seinem Zelt hinstellen, ist auch ein bisschen ab vom Schuss von allem, ist also alleine. Und ist auch wirklich schön gelegen an der Küste der vorletzten Insel. Und sogar das Wasser in den Toiletten hat da noch funktioniert. Also ja, wir empfinden auf jeden Fall große Dankbarkeit für die japanischen Straßenplaner, dass sie hier bei diesem Autobahnprojekt auch an die Radfahrer gedacht haben. Das ist natürlich alles andere als selbstverständlich. Und was die Steigung der Brückenzubringer angeht, haben sie das auch phänomenal umgesetzt. Aber wer jetzt auf der anderen Seite mit seinem Fahrrad hierher kommt und die Erwartung hat, der Shimanami Kaido, der wird bestimmt das große Highlight seiner Japan-Tour, weil sie ja angeblich als die schönste Radroute Japans gilt, der wird vermutlich etwas enttäuscht werden.
Ja, ich meine, es ist halt auch so ein bisschen ein Spiegelbild des ganzen Landes Japan, um vielleicht schon mal so ein kleines Japan-Fazit vorwegzunehmen. Also interessant, abwechslungsreich, angenehm und komfortabel und auch schön, ja, aber halt auch irgendwie arm an echten, herausragenden Highlights.
Ja, so waren wir also wieder auf Honshu. Ursprünglich hatten wir eigentlich geplant gehabt, von Shikoku aus mit der Fähre nach Kyushu überzusetzen, also die südlichste der 4 Hauptinseln Japans, haben uns dann aber ganz kurzfristig umentschieden, zum einen eben, um Shikoku lieber über die Brücken des Shimanami Kaido als per Fähre zu verlassen, aber auch, um noch einer japanischen Stadt einen Besuch abzustatten, der Name wahrscheinlich noch bekannter ist als Kyoto, nämlich Hiroshima. Und nachdem wir über den Shimanami Kaido nach Honshu zurückgekehrt waren, sind wir noch 2 Tage den Honshu-Finger, wie du es genannt hast, entlang nach Westen gefahren, bis wir die Stadtgrenze von Hiroshima erreicht hatten. Hiroshima, die Stadt, die erstmals in der Geschichte Ziel eines Angriffs mit einer Atombombe war und infolgedessen am 6. August 1945 vollständig zerstört wurde.
Das Stadtgebiet von Hiroshima ist mehr oder weniger deckungsgleich mit dem Delta des Flusses Ota. Der Fluss kommt aus den Bergen, die sich direkt westlich, nördlich und östlich rings um die Stadt erheben. Und sobald der Ota die Stadtgrenze von Norden erreicht, da fächert er sich in 6 Flussarme auf, die dann die Stadt mehr oder weniger parallel von Norden nach Süden durchziehen, bevor sie an der südlichen Stadtgrenze, die vor allem von Industrie und vom Hafen von Hiroshima dominiert wird, in die Seto-Inlandssee münden. Und an einer der Verzweigungen dieses Deltas im Zentrum der Stadt, wo sich also ein Flussarm in 2 Flussarme aufteilt und dadurch 3 voneinander getrennte Landmassen bildet, da gibt es damals wie heute eine T-förmige Brücke, die alle diese 3 Landmassen miteinander verbindet. Eine Brücke, die eben wegen ihrer T-Form sicherlich sehr gut auch aus der Luft heraus zu identifizieren ist. Und daher wurde genau diese Brücke für den Abwurf der Atombombe anvisiert. Gezündet wurde die Atombombe rund 600 Meter oberhalb der Erdoberfläche. Da befand sie sich nicht exakt oberhalb der anvisierten Brücke, sondern 200 Meter oder so südöstlich davon, in der Nähe eines Gebäudes, der sogenannten Halle zur Förderung der Industrie der Präfektur Hiroshima. Das war ein imposantes Steingebäude mit einem kleinen Türmchen und das Türmchen war abgeschlossen von einem Kuppeldach. Das sieht fast ein bisschen aus wie eine Sternwarte. Und während fast alle anderen Gebäude in der näheren und auch ferneren Umgebung von der Hitzewelle in Flammen aufgingen, das betraf natürlich ganz besonders die Holzgebäude und / oder durch die kurz darauf folgende Druckwelle einfach umgepustet wurden, blieben Teile dieses Steingebäudes und insbesondere der Turm stehen. Vermutlich auch, weil die Druckwelle hier direkt unter dem Ort der Explosion senkrecht von oben herabkam und daher nicht so eine gute Hebelwirkung gegen einen Turm entfalten konnte, wie wenn jetzt die Druckwelle den Turm eher seitlich getroffen hätte. Das Dach der Kuppel hat diese ganze Sache allerdings nicht überlebt, aber das Stahlgerüst, das das Dach getragen hatte, das wurde nur leicht verbeult und verbogen, stürzte aber letztlich nicht ein. Anders als von den meisten anderen Gebäuden blieben also von der Halle zur Förderung der Industrie der Präfektur Hiroshima wenigstens Ruinen übrig und daher wurden diese Ruinen auch als Mahnmal so stehen gelassen und sind heute das wahrscheinlich bekannteste Wahrzeichen von Hiroshima.
Die Atombombe hat ihre tödliche Wirkung in drei Stufen entfaltet. Also zwei haben wir gerade schon angesprochen. Zum einen die Hitze. Also die Explosion führte instantan zu einer Wärmestrahlung, die im Zentrum von Hiroshima für Temperaturen von mehr als 1000 Grad sorgten. Das hat im Zentrum der Stadt niemand überlebt und auch sehr viele Menschen, die gerade weit genug vom Zentrum entfernt waren, um zu überleben, haben sich schwere Verbrennungen am ganzen Körper zugezogen. Die zweite Stufe, das war die Druckwelle, die die Erdoberfläche wenige Sekunden nach der Hitzewelle erreichte. Wahrscheinlich sind viele Menschen hierbei dann durch innere Verletzungen, zum Beispiel der Lunge, gestorben, aber das ließ sich meist nicht mehr nachweisen, weil gleichzeitig das Haus, in dem sie sich aufhielten, durch die Druckwelle zusammengestürzt ist und die Leute unter Schutt begraben hat. Und zuletzt und sehr viel schleichender forderte dann die Radioaktivität weitere Opfer. Also in den ersten Jahren starben viele an Leukämie, später dann auch an anderen Krebsarten. Aber, und das fanden wir auch ganz interessant, heute kann man in Hiroshima keine erhöhten Strahlungswerte mehr feststellen. Also anders als in Tschernobyl oder Fukushima wurden von der Atombombe in Hiroshima vergleichsweise kurzlebige radioaktive Isotope freigesetzt. Das heißt, die Halbwertszeiten, die lagen im Bereich von Tagen bis Jahren, aber eben nicht bei vielen Dutzenden oder Hunderten und schon gar nicht bei Tausenden von Jahren wie beim Atommüll von Atomkraftwerken. Daher wurde Hiroshima eben auch nicht zur langfristig verbrannten Erde, sondern eben wieder aufgebaut und ist heute eine Großstadt, wie viele andere in Japan auch.
Wenn man jetzt von dieser Ruine mit der halb eingestürzten Kuppel über die T-förmige Brücke rüber auf die Insel geht, die von den beiden Flussarmen nach deren Aufspaltung eingeschlossen wird, kommt man heute in eine Parkanlage, den Hiroshima Peace Memorial Park. Da gibt es dann diverse Denkmäler und zum Beispiel eine Friedensglocke. Und am südlichen Ende des Parks steht dann das Hiroshima Peace Memorial Museum. Das haben wir dann auch besucht. Im ersten Teil von dem Museum geht es vor allem um die Auswirkungen der Bombe und um die Geschichte der Opfer. Das heißt, da werden Fotos gezeigt, es wird von Einzelschicksalen erzählt oder es werden viele Gemälde ausgestellt, mit denen überlebende Opfer ihre Erlebnisse verarbeitet haben. Im zweiten Teil erfährt man dann aber auch ein bisschen mehr über die Hintergründe, das heißt über die Entwicklung der Atombombe, ein bisschen über die Physik dahinter oder auch warum ausgerechnet Hiroshima als Ziel ausgewählt wurde. Wobei ich schon auch irgendwie fand, dass der Beitrag Japans zum Krieg zwar jetzt schon nicht sachlich falsch, aber auch irgendwie sehr schmallippig dargestellt wurde. Also so das Allerwichtigste, was man einfach unmöglich hätte weglassen können, zum Beispiel der Angriff auf Pearl Harbor, der wurde halt so am Rande erwähnt, aber auch nicht wirklich mehr. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es jetzt natürlich da in dem Museum auch keine Propagandaschlacht mit dem Feindbild USA ist, auch wenn die USA diese Atombombe zu verantworten hat. Also es ist schon nicht so wie jetzt das Museum zum Vietnamkrieg in Ho Chi Minh City. Dafür ist Japan natürlich heute auch viel zu eng mit den USA verbündet. Es geht einfach eher so in die Stoßrichtung, das Böse, das sind nicht die USA, das Böse, das sind die Atomwaffen an sich. Also es scheint so ein bisschen das Hauptziel des Museums zu sein, nicht die USA zu verteufeln, sondern halt die Verwendung von Atomwaffen zu verteufeln und vielleicht auch ein bisschen in die Richtung zu argumentieren, dass es vielleicht auf dieser Welt besser wäre, wenn es einfach gar keine Atomwaffen überhaupt mehr gäbe.
Wir haben dann in Hiroshima auch noch ein letztes Mal in einem Hotel in Japan übernachtet. Und wir hatten ja in der letzten Episode schon gesagt, dass es in Japan oftmals nicht so einfach ist, sein Fahrrad mit ins Hotel zu nehmen. Also in dem Vier-Sterne-Hotel in Narita war man als Kunde König genug, dass es trotzdem möglich gemacht wurde. Außerdem war in dem Hotel auf jeden Fall genug Platz da, um da Platz für die Fahrräder zu finden. In Tokio sind wir gezielt ins Tokyo Central Youth Hostel gegangen, weil wir da schon von anderen wussten, dass man dort sein Fahrrad tatsächlich mit reinnehmen darf. Und in Kyoto hatten wir unsere Räder gar nicht erst dabei. Jetzt in Hiroshima hat es uns dann aber doch erwischt. Also als wir vor unserem gebuchten Hotel standen, hieß es ziemlich klar, es gibt keinen Platz für Fahrräder im Hotel. Und es war jetzt bisher das erste Mal auf unserer Tour überhaupt, wo sich dann nicht irgendein geeigneter Platz im Hotel finden ließ, der für das Hotelpersonal und uns akzeptabel war. Aber wir waren auch nicht übermäßig überrascht und waren vorbereitet. Wir hatten einen Plan B, sonst hätten wir das Hotel auch gar nicht erst gebucht. Denn es gab in der Nähe ein unterirdisches Fahrradparkhaus. Und die sind auch gar nicht so selten in Japan. Eigentlich hat, oder es scheint so, dass jede Stadt von der Größe Hiroshimas mehrere davon zu haben scheint. Also haben wir unser Gepäck im Hotel abgestellt und die Räder ohne Gepäck ein paar hundert Meter zu dem Fahrradparkhaus gefahren. Für 1 Euro pro Fahrrad kann man sein Fahrrad dort dann über Nacht parken. Und da war sogar Personal vor Ort, bei dem man bezahlt hat. Insofern hatten wir da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und am nächsten Tag waren die Räder auch noch da und unversehrt. Also wenn ihr mal mit dem Fahrrad in Japan seid und im Hotel übernachten wollt, schaut, dass ihr ein Hotel in der Nähe eines solchen Parkhauses bucht. Dann habt ihr zumindest eine Japan-spezifische Lösung für dieses Japan-spezifische Problem parat.
Bis zur Spitze des nördlichen Fingers, auf dem wir hier gerade unterwegs waren, das heißt also bis zum südwestlichsten Punkt von Honshu, waren es von Hiroshima aus noch 4 bis 5 Fahrtage. Und wir haben dann wieder versucht, uns vorwiegend im dünner besiedelten Hinterland aufzuhalten, statt an der deutlich dichter besiedelten Küste. Ähnlich wie auf Shikoku war das dann auch wieder ein bergiges, von Flusstälern mit steilen Hängen zerfurchtes Land. Die Berge waren aber nicht mehr ganz so hoch wie auf Zentral-Shikoku, also typischerweise deutlich unter 1000 Meter. Und entsprechend gab es auch für uns keine hohen, potenziell schneebedeckten Pässe mehr zu überwinden. Unser höchster Punkt in diesen Tagen lag so zwischen 400 und 500 Metern über Meeresspiegel. Es war da auch einmal mehr beeindruckend und natürlich auch sehr vorteilhaft für uns, wie sehr die Berge hier in Japan von einem echt dichten Straßennetz durchzogen sind. Und das, obwohl so viele Menschen da jetzt auch wieder nicht unbedingt gewohnt haben. Also durch jedes Flusstal, an jedem Stausee entlang verläuft auch eine Straße. Jedes auch noch so kleine Dorf ist nicht nur über eine Sackgasse, sondern gleich aus allen Himmelsrichtungen über mehrere Straßen angebunden. Und jede noch so kleine Straße ist halt dann auch immer gleich asphaltiert. Also wer in Japan mal ein bisschen Offroad fahren möchte, der muss sich vorher schon gut informieren. Das wird jetzt nicht von alleine zufällig mal passieren. Und weil es da so viele Straßen für gar nicht mal so viele Menschen gibt, war da halt auch echt angenehm wenig Verkehr auf den Straßen. Also ich meine, in Deutschland, irgendwie im Schwarzwald oder so, da ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht so anders. Also ne, dein Heimatdorf Eberstein-Burg, wo du aufgewachsen bist, Belinda, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß und trotzdem kann man es über 4 oder 5 asphaltierte Straßen quasi in jede beliebige Himmelsrichtung verlassen. Ich schätze mal, es gibt im Schwarzwald nicht viele Dörfer, die nur über eine einzige asphaltierte Sackgasse zu erreichen sind. Aber in vielen Ländern, in denen wir in den letzten Jahren so unterwegs waren, da war das eben oft anders. Also da waren die Straßennetze viel weniger geschlossen. Da hat man dann mit einem Blick auf die Karte zwischen einer vielbefahrenen Hauptstraße und einer Nebenstraße mit sehr viel mehr Höhenmetern wählen können, also zwischen Pest und Cholera quasi, und alles andere waren halt irgendwie nur Sackgassen, die bei irgendwelchen Dörfern geendet sind. Und hier in Japan, da hat man jetzt halt echt die Qual der Wahl, weil es halt gleich mehrere Optionen gibt, die auf der Karte mehr oder weniger gleich vielversprechend aussehen und die man am liebsten alle auf einmal fahren würde.
Bei der Auswahl haben wir uns natürlich dafür entschieden, uns möglichst von Flusstal zu hangeln wieder. Und du wolltest dich vor allem auch von Stausee zu Stausee hangeln. Auf der Karte gab es nämlich wieder mehrere Stauseen, an deren Ufer wieder diese kurvigen kleinen Sträßchen eingezeichnet waren.
Ja, und abgesehen von der einen Straße jetzt da mit dem Erdrutsch auf Shikoku, fand ich auch, dass wir damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Es hat sich jetzt hier aber dann rausgestellt, dass diese Sträßchen an den Stauseen auch weiterhin ein großes Glücksspiel waren. Also dieses Mal nicht unbedingt wegen noch weiteren neuen Erdrutschen, so wie damals auf Shikoku. Aber bei mehreren von diesen Sträßchen hat sich es dann halt herausgestellt, als ich dann da stand, nicht mehr fahren konnte, dass die einfach zu abenteuerlichen Wanderwegen verkommen waren. Also zwar schon völlig eben, also genauso eben wie die Wasseroberfläche des Stausees daneben, aber im Prinzip war das halt nur Waldboden. Also relativ steinig, ständig lagen halbe Bäume quer über dem Weg. Und da musste ich dann zweimal wieder umkehren und doch die Hauptstraße, also die Straße auf der anderen Seite vom Stausee nehmen, die etwas von einer höheren Kategorie war. Einmal bin ich auch durchgekommen, aber ich habe dann für knapp 2 Kilometer über eine halbe Stunde gebraucht, weil ich immer wieder umgefallene Bambusstämme aus dem Weg räumen musste oder mein Fahrrad drüber wuchten musste. Und ich sage jetzt hier ich und nicht wir, weil wir uns jetzt hier auf diesem Abschnitt auch ein paar Mal für immer mal so für ein paar Kilometer aufgeteilt haben, weil du warst ja von diesen kleinen Wegen nicht ganz so überzeugt wie ich und letztlich hast du ja auch ein ganz gutes Näschen bewiesen.
Ja, wir hatten nämlich durchaus in der Zwischenzeit auch mal solche Sträßchen am Stausee gehabt, kleine, die dann doch ein bisschen hoch und runter gingen und außerdem die viel länger und halt aufwendiger waren, weil wenn es da runter geht, musst du auch wirklich die ganze Zeit bremsen, damit du nicht auf dem Moos ausrutschst und um die Kurve kommst.
Wobei ich das jetzt nicht mit gutem Näschen meine, das hätte ich ja alles in Kauf genommen. Aber irgendwie bist du immer dann mit mir zusammen jetzt hier die kleinen Sträßchen gefahren, wenn sie im Prinzip frei und befahrbar waren. Und immer, wenn ich irgendwie festgestellt habe, dass man nicht durchkommt, stand ich da alleine, weil du lieber auf der anderen Seite vom Stausee rumgefahren bist.
Tja, wärst du mal mitgekommen, kann ich nur sagen. Außerdem war die Hauptstraße, wie du sie nennst, auf der anderen Seite, die hat da auch nicht besonders viel Verkehr und war einfach nur ein bisschen besser ausgebaut. Oft sogar mit Fahrradstreifen, also Gehweg gut ausgebaut nebendran.
Ja, stimmt schon. Die waren eigentlich auch voll okay zum Fahren. Das habe ich ja dann auch gemerkt, nachdem ich da umkehren, zurückfahren und dann deine Route fahren musste. Und außerdem waren sie dann halt nur 3 Kilometer statt irgendwie 15 Kilometer lang. Also ja, mal schauen, ob ich da in Zukunft auch mal mehr auf dein Näschen vertraue oder ob ich halt doch so stur bin und mir sage, dass ja jede gute Glückssträhne, also deine in dem Fall, auch mal vorbei sein muss.
Naja, bisher ist sie noch nicht unterbrochen. Von Hiroshima bis zur äußersten südwestlichen Spitze Honshus haben wir also 4,5 Fahrtage gebraucht und noch einen Ruhetag, weil es diesen einen Tag wirklich komplett durchgeregnet hat. Den haben wir dann auf einem ziemlich schönen, kostenlosen Campingplatz mitten im Wald ausgesessen, aber dafür fast komplett im Zelt verbracht. Blöd war vor allem, dass der Boden das Wasser echt schlecht aufgenommen hat und wir dann bald ziemlich in den Pfützen standen und das Wasser irgendwann auch von unten durchs Zelt durchgedrückt wurde, weil es auf die Plane gelaufen ist oder so. Aber ansonsten hatten wir eigentlich immer Top-Wetter bis auf diesen einen Tag, also insbesondere auch nach dem Regentag, sodass wir da alles, was nass geworden ist, relativ schnell wieder trocknen konnten. Zu unserer Verblüffung war auch dieser Zeltplatz übrigens, obwohl wirklich relativ abgelegen, mitten in der Pampa, also mehrere Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt, mit einer dieser coolen japanischen Toiletten ausgestattet. Also es hat ja sicher schon mal jeder von den japanischen Toiletten gehört und dass die so viele Knöpfe und Funktionen haben. Und wir konnten jetzt in unserer Zeit in Japan diverse japanische Toiletten testen und dadurch auch mal kurz einen Überblick über die Funktion geben, also an sich sind diese japanischen Toiletten ja westliche Toiletten in dem Sinne, dass man eine Kloschüssel und eine Klobrille hat und einen Spülkasten dahinter, also kein Hockklo. Und diese japanischen Toiletten sind aber eingestöpselt an eine Steckdose. Und dann hat man ein kleines Panel mit Funktionstasten, das sich entweder direkt an der Toilette waagrecht auf Höhe der Klobrille befindet oder neben der Toilette an der Wand. Die Klospülung wird dabei aber, nicht immer, aber oft, auch ganz klassisch mechanisch direkt am Spülkasten betätigt. Das heißt, zumindest die Spülung funktioniert in dem Fall auch noch bei einem Stromausfall. Und dann gibt es noch eine Funktion, die keine Knöpfe am Panel braucht, und das ist die Heizung der Klobrille. Die ist normalerweise immer an. Das heißt, wenn man da hinkommt und sich draufsetzt, dann ist die Klobrille immer vorgewärmt. Insbesondere, wenn man bei 5 Grad vom Fahrrad steigt, um eine öffentliche Toilette zu benutzen, in einem kleinen, kalten, unbeheizten Toilettengebäude, dann kann man so eine beheizte Klobrille gar nicht genug zu schätzen wissen. Das ist schon echt wahnsinnig angenehm. Also schon echt erstaunlich, dass sich das außerhalb von Japan bisher noch nicht durchgesetzt hat. Wahrscheinlich, weil es nirgends so sauber ist, dass man sich einfach auf die Klobrille immer draufsetzen will und sie nicht hochklappen will oder so. Naja. Jedenfalls kommen wir jetzt zum Tastenfeld. Da gibt es vor allem den Reinigungsstrahl, um sich den Po sauber zu machen. Also im arabischen und auch im südostasiatischen Raum gab es dafür ja neben dem Klo oft Schläuche mit Düsen am Ende, die man sich dann über die Toilettenschüssel unter den Po halten konnte, um sich da sauber zu machen. Das war auch schon eine Lösung, die dem trockenen Klopapier klar überlegen ist. Aber die Japaner setzen noch einen drauf, da ist nämlich die Spritzwasserdüse in die Kloschüssel integriert. Und wenn man jetzt auf den Knopf für die Po-Reinigung drückt, dann fährt diese Düse aus einer Klappe an der Rückwand der Kloschüssel und spritzt dann Wasser nach oben zum Po. Erwärmtes Wasser, versteht sich, kein kaltes natürlich. Und am Tastenfeld kann man dann mit 2 Plus- und Minustasten meist auch noch den Wasserdruck einstellen. Über einen anderen Knopf kann man auch dafür sorgen, dass der Wasserstrahl mehr nach vorne schießt, also mehr von vorne kommt. Und das ist dann dafür gedacht, dass sich Frauen auch vorne reinigen können.
Ja, und einmal hat man dann sogar noch eine Toilette, die hatte noch die Funktion von einem Föhn. Also um den Po nach der Reinigung mit dem Wasserstrahl dann auch wieder mit warmer Luft trocken zu bekommen. Auch da hat sich dann hinten am hinteren Bereich der Kloschüssel so eine kleine Klappe geöffnet und da ist dann entsprechend ein Ventilator angegangen und hat den Po geföhnt.
Wobei das jetzt schon eher eine Seltenheit ist, also kein Standard dabei. Was hingegen Standard ist und es immer gibt, ist ein Knopf für Spülgeräusche. Also quasi um die Geräusche, die man sonst selbst auf dem Klo macht, zu überdecken. Da kann man dann manchmal auch die Lautstärke des Lautsprechers einstellen. Und was es auch immer gibt, ist ein Deodorizer. Also der saugt dann die Luft aus der Schüssel ab und leitet sie zum Beispiel durch irgendwelche Aktivkohlefilter und gibt sie wieder ab. Also diese Lüftung, die beginnt auch normalerweise oder oft automatisch, wenn das Klo merkt, dass man sich da draufgesetzt hat. Allerdings nicht jede Toilette in Japan hat alle diese Funktionen. Manche sind auch ein bisschen abgespeckter. Es gibt auch ab und zu Toiletten, die haben gar keine Funktionen. Die sind dann quasi genauso wie die Toiletten in Deutschland. Und bei manchen öffentlichen Toiletten gibt es auch nur einfache Hockklos. Aber es gibt eben auch manche öffentliche Toiletten, teils auch fernab der Zivilisation, wo erstaunlich oft tatsächlich so eine voll ausgestattete, multifunktionale japanische Toilette dasteht. Also zumindest mal in der Behindertentoilette. Und auch die Sauberkeit der ganzen vielen öffentlichen Toiletten, die lässt selten zu wünschen übrig. Also die sind an sich schon sauber meistens, an sich, aber oftmals, gerade bei den voll funktionsfähigen japanischen Toiletten, ist es dann so, dass nebendran noch Desinfektionsmittel vorhanden ist, dass man selber, wenn man es doch nicht als reinlich genug befindet, sich das Klo sauber machen kann, damit man sich auch schön mit gutem Gewissen auf den warmen Toilettensitz draufsetzen kann.
So, damit würde ich sagen, haben wir das für Japan obligatorische Toilettenthema, also auch gebührend besprochen und damit abgehakt. Bevor wir jetzt aber hier inhaltlich dann zum Ende unseres Japan-Aufenthalts kommen, wollten wir noch von einer weiteren Besonderheit Japans erzählen, die wir ganz interessant fanden. Und zwar, also ich hatte eigentlich schon lange vor unserem Aufenthalt in Japan mal irgendwie so im Hinterkopf gehört, dass die Japaner 3 verschiedene Schriften benutzen. Aber ich hatte keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Also heißt es, dass unterschiedliche Regionen verschiedene Schriften benutzen? Also dass man im Norden von Japan eine andere benutzt als im Süden? Oder dass vielleicht irgendwelche ethnischen Minderheiten eigene Schriften haben? Oder ist es tatsächlich so, dass alle Japaner alle 3 Schriften gleichzeitig lesen und schreiben können? Und wenn das so ist, dann wäre ja die Frage, wann benutze ich dann welche Schrift? Und jetzt, wo wir hier in Japan sind, haben wir mal die Gelegenheit genutzt und das dann auch mal nachgeschaut. Da waren wir motiviert, das mal zu recherchieren. Und weil das System, wie wir dann rausgefunden haben, soweit wir wissen, ziemlich einzigartig und interessant ist, wollten wir es hier mal kurz ansprechen. Die drei Schriften, die in Japan verwendet werden, die heißen Kanji, Hiragana und Katakana. Die Kanji-Schriftzeichen, die hat man im Prinzip aus dem Chinesischen übernommen. Also zwar haben sich die Schriftzeichen im Detail, sowohl was ihr Aussehen als auch was ihre Bedeutung angeht, im Laufe der Geschichte teilweise ein bisschen auseinanderentwickelt. Aber viele Zeichen, die sind nach wie vor identisch oder zumindest sehr, sehr ähnlich wie im Chinesischen. Und die haben auch im Chinesischen und Japanischen dann dieselbe oder zumindest eine sehr verwandte Bedeutung. Das heißt, für Laien wie uns, ich würde mal sagen, selbst wie du, die du ja ein bisschen Chinesisch kannst eigentlich, sind diese Kanji-Zeichen nicht wirklich von der chinesischen Schrift zu unterscheiden. Die Aussprache ist dann allerdings in der Regel durchaus unterschiedlich. Also die Sprachen Japanisch auf der einen Seite und Chinesisch bzw. Mandarin auf der anderen Seite, die sind ja schließlich nicht besonders nahe verwandt. Das heißt, man hat die japanische Sprache natürlich behalten, die hat mit der Aussprache vom Chinesischen nichts zu tun. Man hat dann nur, um sie aufzuschreiben, sich den chinesischen Schriftzeichen bedient. Und wie auch im Chinesischen gibt es dann entsprechend auch Zehntausende solcher Kanji-Schriftzeichen im Japanischen. Wobei für die meisten Alltagstexte die Kenntnis von wenigen Tausend ausreichen. Anders ist es bei der zweiten Schrift, bei Hiragana. Diese Schrift, die kennt nur 46 Zeichen. Und anders als Kanji und entsprechend auch anders als die chinesische Schrift ist Hiragana keine Bildschrift, sondern eine Lautschrift. Das heißt, jedes der 46 Zeichen steht für einen Laut. Allerdings nicht wie bei unserer lateinischen Schrift für einen Vokal oder einen Konsonant und auch nicht für eine ganze Silbe, sondern für so etwas so ein bisschen dazwischen, zwischen einem Laut und einer Silbe, einer sogenannten More. Also die japanische Stadt Sendai zum Beispiel, die hat ja zwei Silben, Sendai, und in der lateinischen Schrift sechs Buchstaben. Aber in Hiragana schreibt man Sendai, aber mit vier Zeichen, nämlich für Se, N, Da und I. Das heißt, die eine Silbe Sen von Sendai, die besteht aus zwei Moren, Se und N. Und zwei Moren heißt, dass man eben dafür dann auch zwei Hiragana-Zeichen braucht. Die Hiragana-Schriftzeichen, die haben häufig geschwungene, runde Linien und damit unterscheiden sich diese Zeichen relativ deutlich von den chinesischen und auch von den koreanischen Schriftzeichen, die ja eher geradere Striche enthalten, nicht so geschwungene, nicht so runde. Das heißt, wenn ein japanischer Text Hiragana-Zeichen enthält, dann kann man ihn also noch am ehesten auch als japanischen Text identifizieren und von einem chinesischen oder einem koreanischen Text unterscheiden als Laie. Also da ist es am einfachsten zu erkennen, ah, das ist japanisch und nicht etwa chinesisch oder koreanisch. Und dann gibt es eben noch die dritte Schrift, Katakana. Die funktioniert vom Prinzip her eigentlich komplett genau gleich wie Hiragana. Also es gibt auch 46 Katakana-Zeichen und zwar für dieselben 46 Moren, für die es auch 46 Hiragana-Zeichen gibt. Es ist halt nur einfach so, dass die Schriftzeichen anders aussehen. Also es sind halt einfach 46 andere Zeichen als bei Hiragana. Die Katakana-Zeichen, die sind wieder ein bisschen geradliniger als die Hiragana und sind daher für uns Laien etwas schwieriger vom Chinesischen oder von Kanji zu unterscheiden. Die Frage ist jetzt halt, warum drei Schriften und wie werden diese drei Schriften benutzt? Also kann zum Beispiel jeder Japaner alle drei Schriften schreiben und lesen? Und die Antwort darauf ist grundsätzlich ja. Also jeder Schüler in Japan muss lernen, alle drei Schriften zu beherrschen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt alle zehntausenden Kanji-Schriftzeichen, aber halt eben die, die man im Alltag so braucht. Und zusätzlich dann auch noch die je 46 Zeichen von Hiragana und von Katakana, die braucht man natürlich sowieso. Denn die verschiedenen Schriften, die werden in japanischen Texten wild gemischt. Also es wäre zwar theoretisch schon möglich, jeden japanischen Text rein in Hiragana oder rein in Katakana zu schreiben, aber das wird in der Praxis nicht gemacht. Stattdessen enthält ein typischer japanischer Text Schriftzeichen von allen drei Schriften. Aber willkürlich ist das Ganze nicht. Also es gibt schon Regeln, wann welche Schriften wofür genau verwendet werden sollen. Und wir haben auf unserer Episodenseite, auf unserer Webseite, mal ein Beispiel abgebildet. Da könnt ihr, wenn ihr es vor Augen haben wollt, mal draufgehen. Und dieses Beispiel werden wir jetzt gleich besprechen. Also findet ihr den Link in den Shownotes. Und das Beispiel, das wir da ausgebreitet haben, das ist der Satz: Wir fahren mit der Fähre von Japan nach Südkorea. Kanji, also quasi die chinesischen Zeichen, die benutzt man jetzt für die wichtigen, bedeutungstragenden Wörter, also für Substantive, Verben und Adjektive. In dem Fall von unserem Beispiel sind das wir, fahren, Japan und Südkorea. Hiragana verwendet man hingegen für die grammatischen Elemente. Also zum Beispiel gibt es ein Hiragana-Zeichen, das für Plural steht. Und das schreibt man dann zum Beispiel nach einem Substantiv, wobei das Substantiv eigentlich in Kanji geschrieben wird. Und da wird dann eben dieses Plural-Hiragana-Zeichen dran gehängt und dann wird dieses Substantiv eben zum Plural. Also zum Beispiel das japanische Wort für wir, das schreibt man mit dem Kanji-Zeichen, das für ich steht. Und danach kommt das Hiragana-Zeichen, das dafür steht, dass Plural gemeint ist. Und so spricht man das dann natürlich auch. Also das heißt, das Hiragana-Zeichen, das wird natürlich auch mit ausgesprochen. Also quasi so, als würde man im Deutschen nicht wir sagen, sondern ein Plural-S an das Ich anhängen. Also ichs. Dann würde man das S ja auch aussprechen. Ichs wäre dann quasi ich plus das S für Plural. Außerdem gibt es auch japanische Wörter, für die es keine Kanji-Zeichen gibt. Das würde man dann auch in Hiragana schreiben. Und Katakana wird vor allem für Fremdwörter benutzt. Also Fähre heißt im Japanischen zum Beispiel Feri. Das ist ein Fremdwort aus dem Englischen. Und weil es eben ein Fremdwort ist, schreibt man es entsprechend in Katakana-Zeichen. Man benutzt Katakana aber auch zum Beispiel, um was hervorzuheben, also ähnlich wie wenn man in der lateinischen Schrift etwas kursiv schreibt. Dieses Schriftsystem mit den drei verschiedenen Schriften, das ist natürlich sehr viel aufwendiger zu erlernen, als wenn man jetzt wie bei uns in Deutschland bloß einfach nur die lateinische Schrift lernen muss. Aber das System hat halt den Vorteil, dass die Texte durch die verwendeten Schriften vorstrukturiert werden. Und dadurch können Japaner zum Beispiel Texte sehr schnell überfliegen, indem sie nur auf die Kanji-Zeichen achten und dann schon mal zumindest so grob wissen, worum es geht. Allerdings könnte man halt Japanisch mit seiner ganzen Grammatik nicht rein in Kanji-Zeichen schreiben. Das heißt, man braucht auf jeden Fall mal zumindest noch eine der beiden Mohren-Schriften. Dann vielleicht die Frage, warum schreibe ich einen Text nicht einfach nur in Hiragana, wenn das doch anscheinend geht? Naja, das Ding ist halt, dass so ein Text, der rein in Hiragana oder rein in Katakana geschrieben wird, einfach sehr schwer zu lesen wäre. Auch weil man in Japan keine Leerzeichen und auch keine Kommas so wirklich kennt. Und ja, deswegen wäre das eben sehr mühsam, wenn ich einen Text rein in Hiragana schreiben würde. Und deswegen mischt man eben diese drei Schriften. Das hat sich so durchgesetzt und offensichtlich ist das für das Japanische, für die Japaner, die beste Lösung, auf die sie gekommen sind.
Ja, und leider macht es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, Japanisch zu lernen, weil man dann auch gleich drei Schriften lernen muss. Am Samstag, den 21. März, haben wir dann die Stadt Shimonoseki an der Spitze des äußersten Zipfels im Südwesten Honshus erreicht. Shimonoseki ist, neben Fukuoka auf der Insel Kyushu, eine der beiden Städte, von wo aus man mit einer Fähre nach Südkorea, also aufs asiatische Festland, übersetzen kann. Von beiden Städten aus beträgt die Entfernung zur Hafenstadt Busan in Südkorea etwas mehr als 200 Kilometer. Und ja, damit endete in Shimonoseki unser Aufenthalt in Japan. Nach 39 Tagen und 1780 Fahrradkilometern und siehe da, zumindest ich bin noch nicht genervt geworden von Japan innerhalb diesem guten Monats.
Ach, genervt bin ich jetzt auch nicht, das würde ich so nicht sagen. Also wenn es jetzt noch ein bisschen länger ginge in Japan, das wäre schon in Ordnung. Aber es excited mich jetzt auch nicht mehr. Also es ist halt, wie wir es gesagt haben, ich fand es jetzt nicht so spannend auf Dauer. Insofern ist es jetzt auch okay, wenn es vorbei ist.
Ja, zum Radfahren war es dann auch gut, vielleicht gegen Ende. Aber ich würde sagen, als Land und so zum Leben und so hat mir Japan ganz gut gefallen. Ja, jedenfalls die Fähre nach Südkorea, die fährt über Nacht. Da haben wir uns da auch mal eine Zweierkabine gegönnt. Und damit hat uns diese Überfahrt ziemlich genau 100 Euro pro Person gekostet, inklusive Fahrrad. Fahrräder darf man mitnehmen, gibt auch einen expliziten Platz dafür. Man muss nur ein bisschen extra dafür zahlen, obwohl die Fähre eigentlich sonst eine reine Passagierfähre ist. Südkorea ist nun also das nächste und 43. Land unserer Tour. Wir befinden uns gerade nahe der Stadt Busan, ganz im Südosten von Südkorea, am Beginn eines Radwegs hier, eines Bekannten. Und ja, hier in Busan werden wir neben der Produktion dieser Podcast-Episode auch mit der Planung unserer Weiterreise erstmal beschäftigt sein. Dazu dann mehr in der nächsten Episode. Aber jetzt in dieser Episode wolltest du zum Abschluss nochmal kurz auf dein neuestes Werk hinweisen.
Ja, also eine schöne Sache beim Fahrradfahren ist ja, dass man im Sattel immer wieder Zeit und Gelegenheit hat, seine Gedanken schweifen zu lassen. Und dadurch vielleicht auch auf neue Ideen zu kommen. Und auf diese Weise ist mir vor einigen Wochen, irgendwo südlich von Tokio oder so muss es gewesen sein, die Idee gekommen, wäre doch ganz cool, mal so eine Karte zu erstellen, wo die großen populären Radreiserouten als Flussdiagramm dargestellt sind. Also ich lese jetzt ja seit Jahren die diversen WhatsApp-Gruppen mit, in denen sich Radreisende, die von Europa nach Ostasien unterwegs sind, unter anderem austauschen. Und wenn man da auf Dauer mitliest, dann vermittelt das halt aufgrund der Themen, die da häufiger oder auch weniger häufig besprochen werden, schon, denke ich mal, einen halbwegs vernünftigen Eindruck davon, welche groben Routen häufig genutzt werden und welche nicht. Und weil ich dann von dieser Idee so angefuchst war, habe ich sie auch mit einer sehr viel höheren Priorität verfolgt, als objektiv angemessen gewesen wäre, sage ich mal. Also ich meine, das Ganze erfüllt nicht wirklich irgendeinen Zweck, aber ich wollte mal so eine Karte einfach vor mir haben. Ich hatte da einfach Lust drauf. Und das Ergebnis, das könnt ihr euch auf unserer Webseite, auch wieder auf der Episodenseite zu dieser Episode anschauen. Die Karte, die soll die in den letzten Jahren, also sagen wir so seit Corona, am häufigsten genutzten groben Reiserouten von Radreisenden darstellen, die in West- oder Mitteleuropa gestartet sind, mit dem Ziel Ostasien, Südasien oder Südostasien. Also das ist quasi der Scope. Und je dicker die Linien, desto populärer war nach meiner subjektiven Einschätzung die jeweilige Route innerhalb der letzten 4 Jahre. Also, dass sich das Ganze auf die letzten 4 Jahre bezieht, das ist zum Beispiel insofern relevant, als Myanmar während dieser Zeit aufgrund des Bürgerkriegs dort halt komplett nicht zu durchqueren war. Es gab vor Corona mal einen gewissen Zeitraum, in der man von Indien durch Myanmar nach Südostasien radeln konnte. Aber das war eben vor Corona. Seither ist Indien eine ziemliche Sackgasse. Trotzdem hat Indien natürlich eine große Anziehungskraft auf Abenteuertouristen. Und das führt dazu, dass viele Leute nach Indien oder auch nach Nepal fahren, dann aber von dort aus fliegen müssen, wenn sie zum Beispiel weiter nach Südostasien kommen wollen. Anders als Myanmar wurde der Iran in den letzten 4 Jahren durchaus von vielen Radreisenden bereist. Um zu verdeutlichen, dass diese Route aber ganz aktuell de facto jedenfalls nicht wirklich möglich ist, habe ich sie schwarz eingezeichnet. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für die Route von Pakistan nach Indien über den Grenzübergang Wagha. Der wurde in den letzten 4 Jahren insgesamt sehr, sehr häufig genutzt. War, glaube ich, auch lange Zeit oder vielleicht sogar die ganze Zeit der einzige Grenzübergang, den man nehmen konnte zwischen Indien und Pakistan. Aber im Moment ist er eben geschlossen, genau genommen seit dem Attentat auf indische Touristen in Kaschmir. War das letztes Jahr, Anfang letzten Jahres? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher genau, wie lange das jetzt her ist, aber schon einige Monate auf jeden Fall her. Seither ist der Grenzübergang geschlossen und deswegen ist jetzt quasi nicht mehr möglich, mit dem Fahrrad nach Indien zu kommen. Also man kann natürlich fliegen, man kann auch über Tibet, über China gehen, da braucht man aber einen Guide und so weiter, weil Tibet da ja etwas Spezielles in China. Aber ansonsten ist Indien eigentlich fast nur mit dem Flugzeug zu erreichen, ganz aktuell. Es gibt natürlich auch einige Abschnitte, die von einem signifikanten Anteil der Radreisenden nicht geradelt, sondern zum Beispiel mit dem Zug übersprungen werden. Also dazu zählt zum Beispiel Russland von Georgien nach Kasachstan, weil viele für Russland nur in Tiflis ein 3-Tages-Transitvisum beantragen, statt wie wir es gemacht haben, für ein 30-Tages-Touristenvisum die Pässe zurück ins Heimatland zu schicken. Und entsprechend ja, gibt es halt schon einen relativ großen Anteil an Radreisenden, die zwar Russland von Georgien nach Kasachstan durchqueren, aber eben nicht mit dem Fahrrad, sondern dann mit Bus und Zug. Oder auch in China nehmen halt viele den Zug von Xinjiang nach Zentralchina, zum Beispiel nach Xi'an, weil sie nicht genug Zeit haben, weil sie kein 90-Tage-Visum haben, sondern nur visafrei einreisen für 30 Tage und dann halt am ehesten diese Wüstenregionen da überspringen. Aber in beiden Fällen gab es eben auch durchaus viele, die das komplett mit dem Fahrrad gefahren sind. Also es ist halt nicht nur in Ausnahmefällen möglich. Wir waren nicht die Einzigen, die mit dem Fahrrad durch Russland gefahren sind. Und es gab durchaus auch einige, die mit dem Fahrrad komplett China durchquert haben, von Xinjiang nach Südostasien oder so. Und deswegen habe ich jetzt diese Linie nicht in grün eingezeichnet, wie bei den Routen, die wirklich ausschließlich oder zumindest weit, weit überwiegend motorisiert überbrückt wurden. Es gibt jetzt ein paar ganz interessante Erkenntnisse, die sich in der Karte wiederfinden. Also zum Beispiel, dass quasi jeder durch die Türkei fährt und im Prinzip fast auch jeder an Kappadokien vorbeikommt in der Zentraltürkei. Oder zum Beispiel, dass die Diversität an verschiedenen Routen innerhalb Chinas im Vergleich zur Größe des Landes eigentlich relativ gering ist. Also die meisten, die fahren entweder von Xinjiang über Chengdu nach Südostasien oder von der Mongolei über Peking nach Südkorea. Naja, ich will ansonsten gar nicht so viel über die Karte reden. Schaut sie euch an, falls euch interessiert. Ihr wisst jetzt, wo ihr sie findet. Und das war eigentlich der Hauptzweck, hier mal kurz das anzusprechen. Zu sagen, dass es diese Karte gibt.
Gut, ansonsten war es das für heute. Wir sind jetzt sehr gespannt, was Korea so für uns bereithält und hoffen, dass wir euch in der nächsten Episode auch wieder was Interessantes zu erzählen haben. Also, bis dahin. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.